herzlich willkommen bei Danke Vreni, Folge 94. Wie immer mit dabei, gegenüber von mir, der Ferdinand Niedermann.
Grüezi miteinander und wie immer ist dabei der Thomas Ritter. Wir hocken heute in seinem trauten Heim.
Genau, in Zürich Albisriede.
Genau.
So sieht es auch aus.
Coming at ya.
Genau, genau. Ja, Feedback gibt es keins. Furchtbar, furchtbar.
Wir haben schon vorher gesagt, wir geben jetzt einfach die Schuld an unseren sehr sporadischen Folgen den Hörern, wenn sie uns kein Feedback geben.
Ja.
So einfach ist das.
Ja, ja.
Perfekte Ausrede.
Ist ja so, ja. Du, es ist okay. Wir nennen das gelassen.
Ja, ja. Das ist kein Problem.
Ferdi, schaust du eigentlich LOL?
LOL? Du meinst League of Legends?
Nicht League of Legends. Nein, wobei. Nein, hast du schon mal was gehört von Last One Laughing?
Nein. Nicht. Das haben wir nicht.
Seht ihr gerne nicht?
Nein, gar nicht.
Okay. Wo hole ich da aus? Das kurz überlegen. Also es ist das Prime, Amazon Prime Ding. Mhm. Und es gibt ein weltweites Phänomen. Es wird, glaube ich, gemacht von, also es ist von einem Japaner erfunden, mhm, und es ist quasi wie so weltweit lizenziert, die ganze Story. Und die Idee ist einfach, 10 Leute, die meisten davon sind Comedians, sind in einem Raum für 6 Stunden. Das ist quasi so eine Staffel mit 6 Folgen. Mhm. Und jede Folge geht eine halbe Stunde. Und das ganze Ding ist live, 6 Stunden. Am Stock wird das aufgezeichnet quasi. Und die Idee ist, also in dem Fall sind es jetzt 10 Comedians, sind in einem Raum und dürfen nicht lachen quasi. Also du hast 2 Strikes, dann bist du raus, du darfst nicht lachen. Aber weil sie Comedians sind, versuchen sie sich gegenseitig zum Lachen bringen. Mhm. Das heißt Last One Laughing. Und ist so ein weltweites Format und gibt es seit 4 Staffeln jetzt auch in Deutschland. Und moderiert ist es vom Bulli, also Michael Herbig, der die Bulli-Parade gemacht hat. Der moderiert das Ganze, hat so konzipiert. Genau. Und er lässt das Ganze produzieren, ladet Leute ein und so weiter. Und schon in der 3. Staffel war eben Hazel Brugger dabei gewesen und ist jetzt in der 4. Staffel auch wieder dabei. Und das ist jetzt eben gerade letzten Donnerstag, sind die letzten 2 Folgen rausgekommen. Genau. Und ich finde das Format so geil. Weil es einfach so mega klamaukig ist. Der Nachteil ist, du musst einen Amazon Prime-Account haben.
Ja.
Aber.
Ja, ja.
Und du findest es wirklich nicht. Ja. Du findest es wirklich nicht online. Also es ist so. Es ist
ja, das wird nicht passieren, glaube ich.
Okay.
Dass ich in Amazon Prime wüsste nicht warum.
Ja.
So. Also sicher würde ich dort auch Sachen finden zum Schauen.
Ja, aber es gibt sogar auch eine andere Fleabag ist auf Amazon. Ja, das ist sehr geil.
Auch noch ein
Ding, ja.
Also vielleicht gibt es ein Argument für das.
Ja, musst du mal schauen, ob du vielleicht einen Monat oder so gönnen willst.
Ja, aber ich müsste wirklich, glaube ich,
mal suchen, ja.
Netflix abtun.
Ja,
für genau. Das habe ich das Gefühl.
Ja, habe ich auch das Gefühl.
Ja, das ist so, ja. Also,
ja.
Kann nicht sein, dass man da alles macht gleichzeitig.
Das stimmt.
Ja. LOL, chi ride e fuori, heisst es auf Italienisch.
Ja, genau.
Si te ries, pierdes. Auf Spanisch.
Auf Spanisch, ja. Was ist Pierdes?
Verlierst.
Aha, okay. Ja. Ah ja, stimmt. Das ist ja Französisch auch. Ja, ja. Okay.
Kiri Soch.
Wow. Er lacht Gott.
Ja. Er lacht Gott.
So sieht's aus. Ja, jedenfalls finde ich, also wir sind ja bei Hazel gewesen am Programm, also im Programm zu Basel. Ja. Im November. Übrigens auch noch eine Story, die ich kurz erzählen kann. Mhm. Ich bin ja so verzweifelt gewesen, um Hazel endlich mal live zu sehen. Mhm. Sie wäre im Liechtenstein gewesen, das habe ich ja im April 2020 wäre sie im Liechtenstein, oder Mai 2020 wäre sie im Liechtenstein gewesen, das habe ich am Stefan geschenkt. Der ist, glaube ich, noch nie da gewesen. Ist er mal da gewesen? Ich glaube nicht. Habe ich ihm geschenkt zum Geburtstag. Mhm. Dann ist es 5-mal verschoben worden und dann habe ich auch die Geduld verloren. Und dann gesagt, und sie haben immer wieder nachgefragt, wir haben es wieder verschoben, behaltest du deine Karte? Und 4-mal habe ich ja gesehen. Mhm. Und beim 5-mal habe ich gesagt, okay, nein. Weil sie wird eh Nummer gehabt dort, habe ich das Gefühl, weißt du, so. Weil sie eh reduzieren hat müssen, weil sie mentale Probleme gehabt hat, ihren Burnout und so weiter. Und dann habe ich eben, haben sie es dann in Zürich wieder verschoben, oder nein, in Rapperswil wieder verschoben von Oktober auf jetzt Mai. Oder? Und ich habe extra ein Ticket mit Ticketversicherung genommen. Oder? Mhm. Und dann habe ich aber gesehen, dass sie zu Basel kommt, habe ja die gefragt, ob du mitkommst, weil ich einfach gefunden habe, okay, jetzt lange. Wenn sie irgendwo einigermaßen in der Nähe ist, werden sie auch Tickets gekauft und mit anderen Tickets schaue ich dann, wie es weitergeht. Ja, und dann eben sind wir dann auf Basel gegangen, ist mega cool gewesen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich habe eh Ticketversicherung und wenn sie es verschieben, gilt ja wohl hoffentlich die Ticketversicherung. Oder? Ja. Dann habe ich mal die AGB gelesen, ja, zählt halt nicht. Also es steht nicht drin, zumindest. Also es ist wie so...
The fuck?
Genau. Und dann habe ich aber gesehen, jetzt habe ich gefunden, okay, fuck. Ich
glaub, für alles, was gilt sie denn?
Also die,
für alles sonst?
Weirde Szenarien, wenn du in einer Schwangerschaft zählt sogar, also kannst du wie so sagen, ja, ich bin schwanger und das ist mein Doktor, also das ist mein Arztzeugnis und darum muss jetzt... ÖV verpasst, zählt irgendwie. Mhm. Also wenn du sozusagen zeigen kannst, aha, ja, die S-Bahn ist ausgefallen und ich habe es verpasst.
Aber du musst ja ganz seicht beweisen. Gell?
Ja, also genau.
Du kannst nicht einfach sagen, ja.
Autounfall zählt, alles zählt.
Ja.
Aber nicht, wenn sie es verschoben haben.
Also wenn es ihre Schuld ist,
zählt es nicht. Genau, genau. Und ich so, ja, okay. Hey, und dann hat es, aber eigentlich eins hat es noch geheißen, Geschäftsreise. Und ich so, fuck it. Ich so, okay.
Tobi, kannst du mir unterschreiben, dass ich auf einer Geschäftsreise war?
Ich habe es nicht mal beweisen müssen. Aber ich habe gedacht, ja, ich lasse es mir faken, weil, sorry, fuck it. Ihr habt es verschoben, geben wir das fucking Geld zurück. Und dann haben sie alle geschrieben und haben gesagt, ja, aber ich muss es beweisen mit Arztzeugnis und so weiter, an die und die Adresse. Dann habe ich es geschrieben oder geschickt und dann ist wirklich ein Brief gekommen, von wegen. Also ohne, dass ich es bewiesen habe, einfach ein Brief gekommen. Ja, wir überweisen es.
Okay.
Und ich so, okay, fair. Immerhin. Ich habe mir das Geld zurück, aber klar.
Gut.
Ich meine, es sind 120 Stutz, jetzt sind irgendwie alle Welt.
Nein, aber ja.
Aber nachdem ich schon mein Interrail-Geldnummer bekommen habe, hat es mich dann echt genervt gefunden, so. Was erlaube. Ja, egal. Heselburg, auf jeden Fall haben wir sie ja gesehen, zu Basel, genau.
Yes.
Und ich finde, sie hat uns die Schweiz würdig vertreten.
Ja.
Ja, also ohne jetzt zu spoilern und so. Aber sie hat sich echt gut geschlagen.
Okay, cool.
Weil bei der dritten Staffel habe ich das Gefühl, ist sie so unter ihrem Potenzial gewesen. Also es ist auch lustig gewesen, die dritte Staffel, aber
also die Staffel ist, also es hat einzelne Episoden und jeder Episode ist der gleiche Cast.
Ja, aber es ist ja...
Aha, jede Episode fällt jemand raus?
Oder ja, wie? Oder mehr Leute, ja.
Ah, okay.
Also es sind 10 Leute, 6 Stunden. Am Anfang fallen eher noch wenige Leute raus, weil du halt noch die Willenskraft hast, um nicht zu lachen, aber wenn du halt so 6 Stunden lang bespaßt wirst und nicht lachen darfst, das ist halt so, also die Leute beschreiben es auch als Folter. Es ist
so,
ist klar, es muss auch echt wild sein, also am nächsten Tag bist du so emotional verkatert quasi, einfach weil, das scheint echt so foltermäßig zu sein, weil du musst halt echt so.
Du musst einfach die Schnorren hocken.
Ja, du musst halt so ultra und so das ständig das Lachen unterdrücken, muss schon echt die Folter sein, so was die Leute so erzählen. Ja. Habe ich interessant gefunden. Genau. Ja, von dem her kann ich das empfehlen. Ich bin grosser Fan.
Ja, cool. Cool.
Ja.
Also für die, die Prime haben.
Yes, die, die Prime haben. Oder
Havent.
Genau. Genau. Wäre da meine Empfehlung. Cool. Genau. Ja. So weit, so gut. Genau, das ist eigentlich eh Netflix-Shit und so. Ich habe gefunden, das muss ich jetzt noch
erzählen,
wenn es gerade so frisch ist.
Ich weiß ja am Schluss, ja.
Genau,
genau. Noch mehr.
Genau. Jetzt so vom Chief Machine Learning Officer oder unserem Machine Learning Experten.
Genau,
muss ich mal noch eine gesamte Schätzung haben. So,
von der Lage.
Von der Lage der Nation. Was sprichst du?
Insgesamt, ja, also ich finde schon, die Einschläge kommen näher. Also klar ist das jetzt irgendwie im Grunde genommen nur ein Modell, wo quasi einfach einen riesen Schatz hat an Kram und sich aus dem bedient. Also insofern könntest du sagen, es ist so eine Art Papagei, wo einfach Sachen plappert, aber es ist ja ein gewisses Verständnis da für was du erzählst, oder? Also es ist, das Verstehen von Text ist fast gelöst auf eine Art, oder?
Ja.
In dem Sinn. Also wenn du einen Prompt reingibst, dann
machst du
das mit bei ChatGPT zum Beispiel oder bei anderen von diesen Large Language Models. Aber klar, also es hat natürlich alles seine Grenzen. Und die Frage ist halt wirklich, also ich meine, klar, irgendwie Rechenkapazität steigt und so weiter und die Datensätze werden immer grösser und wir werden weiter, werden natürlich mächtigere Modelle sehen, die aber das Gleiche machen, in Anführungszeichen. Mhm. Aber die Frage ist dann irgendwann, ja, ist das gut genug? Mhm. Also es kann sein, dass das gut genug ist, um quasi die meisten AI-Probleme lösen, wenn du so willst. Und dort muss ich mir dann, mache ich mir dann schon Gedanken als, als Wissensarbeiter, sage ich mal.
Ja.
Also wo nicht irgendwie Tisch baut für, zum Leben, oder?
Ja.
Sondern irgendwie mit dem Hirn schafft. Dass das irgendwann ja, vorbei sein könnte. So. Mhm. Oder? Ich meine, klar, ich bin jetzt in der Position oder so halt prädestiniert dafür, quasi so zu einem AI-Debugger zu werden irgendwann.
Ja.
Also so, weil es wird nicht immer alles funktionieren. Nein. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann musst du es irgendwie debuggen. Mhm. Und für das musst du halt gleich das System irgendwie verstehen. Und das ist jetzt etwas, wo ich mich vielleicht sehe in meiner zukünftigen Karriere. Mhm. Aber, aber sonst, ja, es gibt sicher viele Leute, die da ja, wo es irgendwann dünn wird. Mhm. Mit dem, was sie so ja, was sie so machen. Das sehe ich schon so. Also alles ganze Programmierzeugs, oder? Das ist so ein bisschen die Frage, ob das nicht irgendwann ja, automatisierbar ist. Ja.
Ich habe das Gefühl, es wird halt einfach immer, es wird halt so Cyborg-mäßig, weißt du?
Mm.
Ich sehe es momentan noch nicht, dass AI quasi das tut, der einfach nur die Informationen für, also PO-mäßig, weißt du? So.
Ja.
Das sehe ich momentan noch nicht so ganz, dass du quasi, dass das Entwicklungsteam einfach eine AI ist, wo du einfach einen Prompt gibst und dann kommt sozusagen zurück.
Das Problem ist, das ist immer der Kontext.
Ja.
Also du hast halt irgendwie dein bestehendes Projekt oder deine bestehende Kundenbasis und weiß nicht was und die haben halt einen spezifischen, das herrscht ein spezifischer Kontext.
Mhm.
Und du kannst das nicht alles in eine AI reinkippen, oder?
Nein.
Also du kannst natürlich deine ganze Codebase reinkippen.
Ja.
Und dann weiss es schon, okay, so, das ist irgendwie die Domäne, das ist irgendwie der Stil, wie da programmiert wird und so weiter.
Ja.
Und dann kannst du irgendwie Sachen erfinden, aber du musst halt gleich noch quasi die Interaktion übernehmen mit Kunden. Du musst halt gleich noch irgendwie herausfinden, okay, was brauchen sie wirklich, was müssen wir jetzt wirklich entwickeln und was ist Bullshit.
Ja.
So. Das wird sicher irgendwie weiterhin brauchen. Also von dem her, ja, ich sehe es auch so. Also so POs, die werden weiterhin einen Job haben. So mein Eindruck.
Das sowieso, ja. Aber selbst Zwischenschritt zwischen PO und was machen wir jetzt tatsächlich, das wird es auch immer noch gehen.
Ja.
Weil was ich halt sehe, ist
so Analyst-artige Sachen.
Ja. Weil das Problem ist einfach, Leute, die Anforderungen stellen, erstens einmal, ist eigentlich immer zwei Probleme bei Softwareentwicklung. Das erste Problem ist, dass Leute widersprüchliche Sachen sagen.
Ja.
Also es gibt klar. Anforderungen, die sich einfach ganz klar widersprechen. So, und die Leute checken es nicht quasi. Das ist immer so, du kannst jenseits Anforderungen stellen und bis zum Punkt, wo du es programmieren musst, tönt das alles irgendwie logisch.
Ja.
Aber dann ist es wie so, ja was jetzt? Also wenn es irgendwann musst du es programmieren und dann musst du sozusagen wie die Regeln nochmal definieren. Weil so die Anforderungen bissen sich einfach. Entweder ist das gültig oder es ist das gültig, aber es kann nicht beides gültig sein.
Und das siehst du ja bei ChatGPT zum Beispiel auch, dass es in solchen Fällen dann einfach irgendetwas macht.
Ja. Oder? Ja. Ja.
Irgendwie versucht, beides unter einen Hut zu bringen, das funktioniert dann halt vielleicht so halb.
Ja, genau.
Und das ist auch so ein Problem, oder? Dass es so mega selbstbewusst Bullshit macht zum Teil, oder?
Ja.
Und solche Fälle abzufahren ist wichtig,
ja. Ja, und das Zweite ist, das finde ich dann die spannende Diskussion, viel von Softwareentwicklung ist auch, Leute Zeugs auszureden.
Mhm. Ja.
So im Sinne von, nein, das brauchst du nicht.
Klar.
Und der Hauptgrund ist jetzt immer gewesen, ja, es braucht zu viel Aufwand, um das zu programmieren.
Ja, das fällt jetzt weg.
Das fällt jetzt ein Stück weit weg. Und das Zweite ist gewesen, Software wird einfach nicht wartbar, wenn wir das so machen, ja. oder?
Ja.
Jetzt ist halt die Frage, ja, für ein Softwareentwicklungsteam wartbar oder für eine AI wartbar? Weil für ja. eine AI kann auch ein komplexes Scheißgebilde vielleicht noch wartbar sein.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Also, das ist halt die Frage, oder? Also muss man die AI vor sich selber schützen, dass sie nicht ein Monster kreiert, wo sie selber nur warten kann? Oder ist das Ding dann irgendwann schlau genug, um das zu checken und auch mhm. etwas mit extrem vielen Regeln noch in sich konsistent zu halten? Weil es kennt ja alle Anforderungen, die du als System gestellt hast und kann ja theoretisch immer überprüfen, ob alles noch geht, in der Theorie. Das ist auch etwas, was ich nicht abschätzen kann und wo ich Mühe habe, mir vorzustellen. Ich habe das Gefühl, du musst auch die AI vor sich selber schützen. Das habe ich das Gefühl, kann es nicht. Weil das, wenn du dann siehst, ja, das ist die Regel mit 500 Ausnahmen, oder?
Yeah.
Und dann fügst du immer mehr Ausnahmen hinzu.
Ja, ja. Ja, ja,
hast du irgendeine Chance, dass ein Widerspruch entsteht, irgendwo ist relativ gross?
Klar, ja, ja, klar.
Und dann ist es vielleicht trotzdem ein Mess.
Ja, also klar, außer das System ist dann schlau genug, dass es den Widerspruch findet
ja.
und dir das kann sagen
ja.
so
alle. Ja.
Aber da hast du das gesagt und jetzt sagst du das.
Was gibt es jetzt?
Das geht nicht zusammen, was
ja.
gibt es jetzt?
Ja. Ja.
Ja.
Das kann ich mir schon vorstellen, dass du die Widersprüche aufdenkst. Mhm. Aber was ich mich halt dann frage, ist, wie so, kannst du dieser AI dann auch sagen, mach es Refactoring, rum die selber
ja, ja.
auf.
Ja, das ist ein valider Punkt. Also wahrscheinlich müsstest du dann, also schon nur einfach sagen, mach es Refactoring, das würde nicht funktionieren wahrscheinlich, sondern du würdest einfach irgendetwas machen, oder? Also was glaub machen müsstest, ist sagen, okay, ich wollte aber, dass das da in einer eigenen Klasse ist.
Ja.
Und dann, ja, so Zeug kannst du sicher machen in
irgendeiner ja.
Form.
Aber eben drum,
es braucht schon ein bisschen mehr Anleitung, habe ich den Eindruck.
Ja, ja, aber ich meine, es kann ja auch lernen, wie man eine Codebase refactort.
Ja, sicher, ja, sicher.
Und dann können sie es für sich selber auch
ja.
Quasi ableiten, was denn jetzt ein gutes Refactoring wäre.
Ja. Ja, ja. Ja, ja, voll.
Aber eben, die Frage ist, macht es denn was wirklich gut ist? Und die andere Frage, ist es wirklich noch nötig? Weil das Refactoring machen wir, damit es für uns Menschen einfacher ja. ist zum Warten.
Ja,
aber
ja.
hat das überhaupt noch einen Wert?
Ich sehe das Problem bei Leuten, die irgendwie GitHub Copilot brauchen.
Ja.
Wenn du irgendwie was am Tippen bist und dann macht Copilot etwas.
Ja.
Und du übernimmst es.
Ja.
Weil dann musst du ja gleich nochmal die ganzen Ziele lesen und überlegen, ist jetzt das wirklich das, was ich gemeint habe.
Ja.
Und das nimmt es dir halt einfach nicht ab.
Nein,
das kann nicht. Halt auch gut sein, dass das nicht das ist, was du gemeint hast.
Ja, ab und zu sogar. Ja. Oft genug ist es sogar
genug,
ist es das, was du gemeint
hast. Wenn ich mich frage, ja. ob es jetzt wirklich so, also wie nützlich ist es, oder? Also ich brauche Copilot nicht. Deswegen bezahlt das nicht.
Okay, ja.
Deswegen braucht überhaupt kein GitHub.
Ja.
Vielleicht, wenn es das mal von Atlassian geht, aber das, da sehe ich noch einige Jahre ins Land gehen.
Okay, ja.
Die sind nicht so on top of things, ist mein Eindruck.
Ja.
Ja, aber du brauchst es. Was hast du dort für Erfahrungen? Ist es so, wie ich sage?
Ja, teils, teils.
Oder gibt es gewisse Bereiche, in denen es sehr gut ist und wo
ja.
du quasi unüberprüft quasi übernimmst,
ja, was unüberprüft es dir sagt? Ist jetzt quasi nicht, aber es ist halt, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, am Anfang habe ich es nicht so mögen, weil ich einfach gefunden habe, es stört mich irgendwie. Es ist wie jemand, der reinquatscht die ganze Zeit.
Ja, ja, genau. Darauf kann ich auch.
Aber es ist ein Effekt passiert, den ich noch nicht so ganz für mich analysiert habe. Entweder ist es besser geworden oder ich habe mich daran gewöhnt. Eins von beiden ist passiert, weil ich finde es jetzt mittlerweile angenehmer, wie auch schon. Ja. Was ich absolut hasse, ist, wenn es versucht, Kommentare, also im Code kann man ab und zu ganze Sätze schreiben, die nicht Code sind, wo beschrieben, was da passiert. Es ist quasi wie ein Notizzettel im Code drin.
Ja.
Wo
Menschen lesbar.
Menschenlesbare genau. englische Sätze. In den meisten Entwicklungsteams ist Englisch die Sprache ja. im Code und deshalb sind es halt in englische Sätze. Und es versucht, meinen Satz fertig zu machen, das tritt mich in Wahnsinn. Weil teilweise, es stimmt ja so halb, aber nicht ganz.
Ja, ja.
Und es ist wie jemand, wo der sieht, weißt du, schreibst einen Satz und jemand ruft quasi noch
Satz.
Den Satz, den findest du halt Maul. So, ich bin gerade am Schreiben. So. Und oft genug ist es okay.
We finish each other's
genau, sandwiches. Sandwiches, genau. Genau der Effekt ist es. Und ich hasse es. Also ich würde es gerne abschalten für Code-Kommentare. Das wäre mein Wunsch, weil das dort tritt es wirklich in Wahnsinn.
Ja.
Und ich habe einfach angefangen, dann einfach knallhart also was drüber schreiben quasi. Also gerne nicht lesen, was es schreibt, sondern einfach, ich schreibe meinen Satz fertig und fertig. So, ja. Dort merke ich es. Und was es halt gut ist, ist bei so repetitivem Scheiß, weißt du, so. Du musst irgendwie, ja, das ist jetzt sehr technisch, gell, aber du hast irgendein Objekt, wo du quasi in einer Klasse abbilden musst, quasi. Du musst wie so Wert rausgeben, also Key-Value Pairs, und dann kopierst du einfach mal quasi ein JSON raus und kopierst es in eine Klasse 3.
Ja.
Und dann checkt es wie, ah, das ist das, was man braucht quasi.
Ja, ja, ja.
Und dann, wenn du anfängst Methoden schreiben, checkt es, aha, jetzt will ich genau die vier Sachen, also dort ist es erstaunlich schlau. Und checkt dann auch, was es im Kontext schreiben muss. Also in diesen Fällen ist es extrem hilfreich.
Das heisst, du kopierst quasi etwas in einen Kommentar dann?
Nicht einmal Kommentar.
Nur einfach?
Einfach in die Klasse 3, wird es kopiert. Okay. Und also ich habe es ausprobiert, das funktioniert einfach erstaunlich gut. Und dann fangst du an, Methoden definieren und dann checkt es, aha, das ist ja genau das
von oben. Das ist das Wort von oben
vorkommt. Ja, genau. Und dann checkt es, aha, das ist die Methode. Und dann, wenn du nachher weitermachst, checkt es, aha, die nächste Methode ist dann das zweite, die dritte ist dann das vierte. Und dann bist du einfach so, bist eigentlich nur noch am Autocomplete und das macht genau das, was du willst. Das ist so dort, wo es für dich... Und es sind dort, wo es so repetitiv wird, dort ist es exzellent. Darum ist so in Testcode mega gut. Weil es checkt sofort, aha, ja. Weil Test ist immer das Gleiche. Wir machen etwas, oder wir bereiten etwas vor, dann machen wir etwas, dann überprüfen wir etwas.
Ja.
Und es ist sehr gut im Erröteln, was da jetzt vermutlich überprüft wird. Das ist einfach so. Ja, darum bei Testcode ist es super. Und eben auch ein bisschen repetitive Sachen. Aber Ruby zum Beispiel, die Programmiersprache, die wir verwenden, ist halt so klar und du hast relativ wenig Boilerplate.
Quasi sparsam mit Wörtern.
Genau.
Dass es nicht so viel Kontext sammeln kann.
Ja, genau. Und darum habe ich das Gefühl, so in anderen Sprachen wie Java, habe ich das Gefühl, hast du mehr Hilfe, weil du mehr Boilerplate schreiben musst.
Wie ist das eigentlich? Ist der Kontext immer noch nur das File, wo du dran arbeiten bist?
Ja.
Oder ist es mehr als das inzwischen?
Das habe ich noch nicht herausgefunden.
Okay. Das würde mich mal noch interessieren, weil ich weiß, dass es dort... Also sicher am Anfang so war, dass du nur die Datei halt genommen hast als Kontext.
Ja.
Und dass es dann halt nicht irgendwie Sachen aus anderen Dateien hätte können drin hinein.
Also ich kann einfach sagen...
Sortieren.
Ich kann einfach sagen, ich habe das Gefühl, manchmal macht es mir Autocompletion einfach so wirkt wie anderer Code, was es bei uns schon gibt. Und nicht in dem File.
Okay.
Und darum ist mein Bauchgefühl, dass es mittlerweile mehr analysiert wie nur
das einzelne. Ja, das wäre ja auch mega naheliegend
eigentlich. Ja, ist ja so, ja. Aber dort habe ich noch keinen Changelog gefunden, weißt du, im Sinne von, jetzt machen wir...
Das ist halt auch eine Blackbox und wird immer eine bleiben.
Ja, das ist schon etwas, was ich nicht mag. Ich hätte gerne mehr Einblick in, was sind Verbesserungen, die jetzt ausgerollt worden sind, weil das würde mir auch helfen, zum analysieren, aha, okay, darum ist es jetzt da besser geworden, quasi.
Ja, ja.
Oder auch mehr in den Bereich reinzugehen, wo ich weiss, aha, da haben sie jetzt etwas verbessert, weißt du, dass ich mehr versuche, dem System zu entlocken. Aber sie haben dort übrigens jetzt auch angekündigt, es gibt jetzt Copilot X. Und dort hast du quasi einen Chatbot in der IDE, also im VS Code wäre es jetzt quasi. Das heißt, du kannst dich über deine Codebase unterhalten quasi mit einem Bot. Ich weiß nicht, wie hilfreich das ist, aber ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, wenn es dann mal freigeschaut. Also ich habe mich schon angemeldet für das Beta quasi.
Neat.
Ja.
Ja, genau. Sowas wird es bei der SBB vermutlich nie geben.
Ja.
Außer das kommt irgendwie direkt von Microsoft dann vielleicht.
Ja.
Aber auch dann muss es irgendwie zusammenarbeiten mit IntelliJ.
Ja. Gut, das geht jetzt
und schon. Und Bitbucket.
Gibt es keinen Copilot für IntelliJ?
Nicht, dass ich wüsste. Also vielleicht schon.
Ja.
Keine Ahnung, vielleicht gibt es eine Extension. Ich brauche kein IntelliJ mehr. Aber
aha.
Die allermeisten in der SP brauchen halt das.
Ja.
Ich brauche Visual Studio Code. Also bei mir würde es gehen in dem Sinn.
Also es gibt es für IntelliJ.
Okay. Aber okay, ja. Aber es ist halt ein GitHub-Produkt, oder? Yeah. Ja. Genau. Und deshalb bist du kein GitHub-Kunde.
Ja, klar. Aber ich meine, Microsoft ist ja der Quelle mit
also OpenAI. Ist völlig klar.
Darum würde ich jetzt schon erwarten, dass dort was kommt.
Dass dort etwas kommt, ja. Ja, und aus dem eben, ich meine, GitHub gehört auch Microsoft.
Oder? Eben, das kommt ja dazu. Also,
hängt ja alles zusammen.
Ja, es hängt alles zusammen. Stimmt, das ist, habe ich kurz ausblendet, aber ja, ist logisch. Ja. Ja, von dem her. Also es bleibt spannend, aber eben meine Vision mittelfristig ist halt so, es wird so ein bisschen Cyborg-mäßig quasi. Also
ja, ja.
Es erhöht einfach deine Produktivität massiv, aber es ersetzt dich nicht quasi.
Ja.
Es ist einfach, du hast auch quasi ein extrem mächtiges Werkzeug an der Hand, wo du aber immer noch bedienen musst quasi.
Ja, ja, mag sein. Also es gibt sicher Sachen, die ersetzt, auch Leute, die ersetzt werden durch das.
Ja, ist bestimmt. Mein
Eindruck. Also so Sachen wie eben irgendwie irgendwelche Marketing-Boilerplate auf irgendwelchen Webseiten, oder?
Aber das hat jetzt Microsoft schon vorgestellt. Du kannst anhand von einer Pressemitteilung erstellst du eine PowerPoint-Präsentation.
Ja, okay, ja, voilà. Ja.
Das ist scary, wenn du jetzt so ein Marketing-Mensch bist. Ich meine, du kannst auch das Argument nehmen, aha, ja, es wird einfach ein Werkzeug für die Marketing-Menschen, oder? Ja. Aber irgendwann brauchst du halt einfach auch weniger Leute, die irgendwelche Slides produzieren.
Genau.
Das ist so.
Also klar, für uns ist es jetzt vielleicht cool, weil wir halt nicht irgendwie unsere Zeit verbringen mit Slides und solche Sachen. Also wenn wir irgendwie eine Präsentation mithalten, ja, dann kannst du halt irgendwie dann neue PowerPoint-Version irgendwie instruieren und sagen, ich will eine Präsentation über das und das. Und da sind irgendwelche Dokumente, wo irgendwelche Sachen drinstehen drüber.
Ja.
Mach mal.
Ja.
So.
Ja.
Oder? Das ist schon cool. Das ist schon sehr cool. Aber ja, bin gespannt. Genau, wir haben jetzt ein kleines Projekt bei der SBB. Intern, wir versuchen unser Confluence durchsuchbar zu machen.
Das gibt es noch nicht als...
Oder? Nein, das gibt es in dem Sinn nicht als Produkt, soviel ich weiß.
Also was heisst durchsuchbar?
Ja, halt, du machst quasi, also mit Large Language Models, du machst für jeden Abschnitt, von jeder Seite machst du das Embedding, also in einem Large Language Model, lässt das halt durchrattern und bekommst nachher quasi einen Vektor, wo dem Dokument entspricht.
Aha, ja,
das rührst du in eine Vektordatenbank und dann machst du quasi eine Query und die Query lässt auch durch das Large Language Model, wo das gleiche Art Embedding rauskommt.
Ja.
Und dann tust du nach dem Embedding suchen, was sind Nearest Neighbors in dieser Datenbank.
Ja.
Dann bekommst du wieder das Dokument über.
Ja.
Die Dokument fütterst wiederum ein Large Language Model mit der Query und sagst, generieren wir eine Antwort. Schlau, oder?
Das ist genau das haben wir auch vor bei uns.
Ah, cool.
Ja.
Ja. Ja. Ich weiß jetzt, wie das geht.
Ja, es gibt eben schon Anleitungen und Ideen,
dass
Support zum Einsatz kommt.
Ja. Ja, irgendwann kannst du dann vermutlich auch eben, also irgendwann kannst du dann auch das für die Kunden direkt zugänglich machen. Oder so à la, ich weiß, ich habe mal irgendwie eine Rechnung gehabt mit diesem und dem drin, suchen wir die und dann findest du es irgendwie. Oder?
So ja, oder also, bei uns ist mehr die Idee, ich bediene das Tool, ich habe das Problem, wie löse ich das?
Mhm.
Ja, das ist eigentlich mehr die Frage und dann wäre eigentlich die Idee, dass man in der
Doku, aha, ja,
Doku, dass anhand von der Doku, die wir haben, die Antwort gibt.
Ja, okay. Klar.
Ja.
Mach's mal.
Ja, das wäre eben die Idee bei uns.
Ja, also ich meine, du kannst recht schnell so etwas in dieser Art zusammenhacken mit OpenAI API zum Beispiel und mit einem Ding, das Langchain heisst.
Mhm.
Hast du das gesehen schon?
Nein.
Langchain, musst du mal sagen. Das ist der Shit.
Okay.
Das kann wirklich, das bildet eigentlich das gesamte Ding ab.
Ja.
So mit... Weißt, mit irgendwie deinen Embeddings und Tokenizer und
yada.
Und es hat so x Varianten, du kannst auch sagen, kannst quasi modular mixen und matchen. Immer irgendwie die OpenAI API und ich will aber einen Tokenizer, wo irgendwie kann mit PDFs umgehen und bla bla bla.
Das ist
recht cool.
Und das Ding läuft aber bei dir oder läuft das in der Wolke?
Ist dir überlassen.
Ah, okay.
Kommt halt darauf an, welche Module das du reinziehst, oder?
Ja.
Also das Ding ist wirklich nur eine Library, die lokal läuft. Aber du kannst halt zum Beispiel das OpenAI-Modul nehmen. Dann musst du halt deinen API-Key auch noch drin dem füttern.
Ja.
Und dann macht es halt gegen die OpenAI-API, oder?
Ja.
Aber was du natürlich auch machen kannst, ist alles lokal rechnen.
Ja.
Das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht in einem Experiment. Oh, ein Büsi.
Mhm, das läuft ständig da vorbei.
Aha. Ein weißes Büsi.
Ja. Das jagt da ständig irgendwie vor Schmetterling und Biene und weiß nicht was.
Ja. Ja. Schauspiel. Ja, genau.
Okay, ja, es ist, finde ich, aber spannend.
Wir leben in interessanten Zeiten.
Sehr, ja, sehr. Ich bin wirklich gespannt. Vor allem bin ich gespannt, ob es halt wirklich, weißt du, ob es das...
das so gesellschaftliche Auswirkungen hat.
Oder? Ja, und halt wie gut, dass es so funktioniert, weißt du. Ob es bis wieder den Supporterstock widersetzen kann, ja, nein, das wäre halt noch spannend.
Ich gehe davon aus, dass das kann.
Ja.
Das Frage halt ist halt einfach, ob es irgendwie selber basteln kannst oder willst oder ob du wartest, bis es coole Produkt gibt zu dem Thema, was ja garantiert passiert oder es vielleicht sogar schon gibt. Also,
ja.
Ich habe jetzt nicht so den Überblick, aber es gibt ja irgendwie 1000 fucking AI-Startups. Also.
Ja. Ja, ja, es wird kommen, oder? Und das wäre halt geil, wenn du das Produkt hättest, sagen könntest, da ist unsere Doku. Einmal einlesen, oder? Kann das denn das OpenAI-Zeug so deutsch?
Ja.
Ordentlich.
Ja, ja. Okay. Ja, ja. Das ist nicht das Problem.
Ja.
Du kannst auch quasi Sachen, also ja, nein, eigentlich ist das the way to go, dass du quasi die Embeddings tust, generieren für all deine Dokumente.
Ja.
Die Frage ist halt einfach, wie die aufteilst und so, weil was halt ein bisschen das Problem ist mit dem Ansatz, ist, du hast wie Abschnitte, die von irgendwo aus verschiedenen Seiten kommen können, die irgendwie nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Und aus dem nachher eine Antwort zu generieren, kann so ein bisschen schwierig sein, oder weil da zu wenig Kontext rum ist. Mhm. Das sind so Sachen, mit denen muss man dann experimentieren. Das ist je nach Quelle von deiner Doku ist das irgendwie einfacher oder schwieriger. Oder?
Mhm.
Ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Da gibt es noch einiges, was da kommen wird.
Mhm.
Das ist noch spannend, ja. Genau. Ja, und eben, also so, was mich wirklich noch interessiert, ist wirklich so der gesellschaftliche Aspekt von dem Ganzen. Also was das wirklich für einen Auswirkung hat so in den nächsten 10 Jahren oder so. Ob es überhaupt
Ich frage mich halt, wie viel davon ist jetzt Hype und was bleibt?
Ja, sicher, ja. Das ist immer die Frage bei solchen Sachen.
Ja.
Ja, klar. Also ChatGPT ist halt, ja, ist ein Wahnsinns-Hype, oder?
Ja.
Also, ich meine, da hat jetzt jeder Arsch und seine Brüder schon davon gehört.
Ja.
Und wo überhaupt nichts mit dem Thema sonst zu tun hat.
Ja, das finde ich halt das Krasse. Wir reden schon länger von dem,
Zeugs. Ich bin jetzt auch nicht überrascht. Weil
ja.
Ich habe ja gewusst, dass es GPT geht.
Ja.
So.
Ja.
Es hat mich und das.
Ja, danke, jetzt, wenn ich berichtete, oder? Danke, damals.
Wenn ich berichtete, ja, many years ago.
Ja.
und gleichzeitig, jetzt ist halt so der Durchbruch, ist jetzt wirklich, dass einfach jeder Depp kann mit dem Ding reden.
Ja.
Und darum macht es auch jeder und findet Dinge raus, was es kann und was es nicht kann. Ja. Und also
das finde ich erstaunlich. Ich finde eben erstaunlich, dass es halt so breit diskutiert wird in der Gesellschaft jetzt. Das halt, mit dem habe ich nicht gerechnet.
Ja, ich
habe das Gefühl, es sind so Nerds, die das halt so ein bisschen vom Seitenrand anschauen irgendwie. Und was mich halt auch überrascht ist, wie schnell das Zeug jetzt in Produkt integriert wird.
Ja,
das
ist krass. Ja.
Wirklich jede Kackbude hat irgendwas noch ein AI-Feature dran nehmen. Viel davon ist Hype, aber ich habe das Gefühl, viel davon hat ob jetzt Hand und Fuß. Weißt du? Ich meine, unser Chat-Support-System, die haben Early Access gehabt zu dem GPT-4 zum Beispiel.
Ja.
Und haben halt schon am Tag, wo es angekündigt worden ist, haben sie halt angekündigt, dass man jetzt quasi sich für die Beta anmelden kann von dem Ding. Das ist cool. Schon, also weißt du, so.
Ja.
Mich hat nicht erstaunt, dass jetzt im Herbst dann mega viel Zeug kommt, quasi. Aber ich habe das Gefühl.
Aber das quasi wenige Wochen nachher.
Wenige Wochen nach, ja. Aber also ich habe das Gefühl, Tage nach dem Announcement hat schon die erste.
Ja, ich habe das Gefühl, es hat recht viele Leute parallel an diesen Sachen geschafft, oder?
Das habe ich auch das Gefühl.
Muss eigentlich so sein.
Und ich habe das Gefühl, viele Leute haben halt so quasi im Hintergrund an den Zeugs geschafft, haben nicht, vielleicht nicht unbedingt vorgehabt, schon was zu announcen, und haben gefunden, okay, jetzt kommt ChatGPT-4, jetzt muss man mit etwas Halbfertigem schon raus, habe ich das Gefühl.
Voll. Genau.
Das ist so mein Eindruck, dass viele Leute jetzt mit halbfertigem Zeug rausgekommen sind.
Ja.
Inklusive Microsoft.
Mit Bing.
Mit Bing, ja. Weil dort
das habe ich noch nie bedient,
also
noch nie gebraucht. Ist das etwas?
Ja. Hat
das etwas?
Ich bin einfach, es ist auch mega langsam, das ist das, was ich festgestellt habe. Irgendwie. Und David, es macht ganz nette Antworten, aber es ist so, ich finde, es kommt nicht an ChatGPT her, aber so von der Experience her.
Ja, ja, okay.
Du merkst halt so mega, es ist so auf Faktenbasis. Es versucht so, das zu verheiraten, weißt du, es versucht so.
Websuche
genau.
Mit, ja, genau. Genau,
es versucht, also ja, ja. Das, was halt kritisiert wird an ChatGPT, dass es halt nicht an Wahrheit interessiert ist, sondern nur einfach plausibler Text produziert.
Ja.
Das versuchen sie halt aufzufangen quasi. Sie versuchen halt, den Query-Input in eine Web-Query zu kondensieren.
Ja.
Anhand von dem machen sie dann eine echte Suche und dann versuchen sie quasi so Knowledge-Graph-mäßig dir wieder Informationen zu extrahieren quasi. Also es ist so ein, quasi so ein hybrider Ansatz, aber es wirkt halt noch alles so ein bisschen sehr in den Kinderschuhen quasi.
Ja, ich bin jetzt gerade auf Bing und sehe gerade, ist das schon immer so eine 1:1 Google-Kopie?
Immer gewesen? Schon.
Okay.
Ja, ja.
Ich habe einfach das nie bedient.
Ja, ja.
Aber das UI sieht wirklich 1:1 aus
ja, wie ja.
Das von Google.
Ja, ja. Das ist aber seit Jahren so.
Okay.
Ganz am Anfang haben sie noch ihr eigenes Ding gehabt.
Eben,
ja. Mega viel mit Hintergründen immer geschafft und so. Es ist ja immer so eine mega farbige Experience
gewesen. Ja, ja.
Und vor 2-3 Jahren, vielleicht sogar länger, haben sie umgestellt gefunden. Auf, okay, nein, wir machen ein 1:1
Klon. So ähnlich wie möglich ausgesehen,
ja, damit
genau. Wir überhaupt eine Chance haben.
Genau. Ja. Aber jetzt mit ihrem Chatting, habe ich das Gefühl, haben sie eine echte Chance, dass die Leute sich das auch wieder anschauen.
Ja.
Aber ich habe Angst, dass sie es gerade ein bisschen verkacken, weil sie einfach ihre Lösung noch nicht so ganz ausgerichtet
ist. Ja, den Eindruck habe ich eben auch.
Ja.
Dass viele von diesen Sachen jetzt was so halbgar irgendwie rauskommen.
Ja.
Und dann die Leute finden, ah, das ist scheiße.
Ja.
Und dann hast du halt irgendwie so einen Sturz im Hype, oder? Und
ja.
Dann irgendwie die Leute finden,
Und die Chance, dass sie sich halt dann nochmal anschauen.
Ist schwierig, ja.
Ja.
Genau.
Ich habe das Gefühl, in einem halben Jahr ist das Ding vermutlich mega mächtig und
ja.
Gut.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, sie verkacken es gerade so ein bisschen,
ja, ja.
Indem dass sie etwas auf der Öffentlichkeit rausladen.
Den Eindruck kann ich auch.
Ja.
Aber ich meine, über die nächsten Monate werden halt, oder Jahre werden halt auch Sachen rauskommen, wo du gar nicht mehr wirklich weißt, dass das jetzt irgendwie alles AI ist.
Ja.
Oder?
Den Eindruck kann ich auch. Ich habe das Gefühl, es wird einfach
integraler.
Es wird so
alles, ja. Von allen Seiten in dein
ja.
Leben.
So. Ja. Ich habe das Gefühl, so die ganzen Language Models
sind hart irgendwie.
Ja, das finde ich auch, ja. Ich habe das Gefühl, es wird auch Standard sein. Also alles, was nicht die Features hat, würdest du ihnen einfach denken, so, das ist ja voll das doofe System. Also
voll lame,
so, ja. Genau, das funktioniert nicht gut. Das
genau.
Wird so die Experience
sein. Ja, voll. Ja, voll. Genau.
Also ich habe das Gefühl, in Zukunft...
Das ist dann so eine Confluence-Suche-Experience. Ja. Furchtbar.
Genau.
Du findest nichts in dem ja. Scheiß Confluence. Jedes
ja, ja.
Mal, wenn ich was suche,
ja.
Merke ich wieder, nein, das ist einfach für nichts. Ja, anyway.
Und darum habe ich das Gefühl, das wird halt dann so Ding sein. Und ich habe das Gefühl, wir würden uns gewöhnt sein, dass wir einfach so in natürlicher Sprache Queries stellen.
Ja.
Und die Erwartung ist, dass du dann einfach ja. Exzellente Ergebnisse hast.
So die Skills, wo wir uns angeeignet haben über Jahre, sind dann egal.
Ja.
So wie googelt man richtig.
Ja.
So.
Vergiss das.
Vergiss den Fisch.
Ja, es ist völlig egal.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja.
Aber schlussendlich muss es ja auch so beziehen, oder?
Klar.
Das ist ja, ja gut so.
Das ist ja auch Fortschritt auf eine Art. Das
ja.
Ist nicht so, als wäre das nicht erstrebenswert, sage ich
mal. Ja. Ja. Ich bin einfach gespannt, wie das Einfluss hat auf Open-Source-Sachen. Das nennt mich Wunder, weißt du? So. Mhm. Weil für mich ist klar, ich will halt den ganzen Scheiß nicht über Google-Server laufen haben, ich will den Scheiß nicht über Microsoft-Server laufen haben, quasi. Das widerstrebt mir alles. Das geht ob jetzt in die Sache rein. Das ist jetzt ja momentan die große Diskussion. Woher sind die Daten? Also, das ist ja momentan, wird das ja heiß.
Wem gehören die?
Ja, wem gehören. Also,
ja.
Die erste Frage war, woher haben die ganzen Text?
Mhm.
Das ist ja die erste Frage gewesen. Und jetzt hat es ja geschiftet zu, jetzt weiß man so ein bisschen, woher sie es haben, oder?
Mhm.
Und jetzt geht ja die große Diskussion los, ja, hey, ihr habt euch an unseren Daten bereichert, oder?
Ja, klar. Also,
jetzt geht die Diskussion los.
Ja.
Die hat einen interessanten Artikel gelesen bei der Washington Post.
Mhm.
Und die hat halt analysiert, woher hat halt ChatGPT und auch Google, woher haben die Daten? Und Google hat eben ihre Datensätze veröffentlicht sogar.
Mhm.
Das heißt C4. Und die Annahme ist, dass es eben OpenAI jetzt auch verwendet hat für das ChatGPT. Und was man auch weiß mittlerweile, ist, dass sie extrem viel Reddit benutzt haben. Hast du das mitbekommen? Nicht mitbekommen?
Also ich habe schon gewusst, dass Reddit dort drin ist, aber nicht wie viel.
Ja, scheint sehr viel. Oder es scheint...
Und darum hat es auch gewisse Reddit-Style bei seinen Antworten wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Mm. Das ist ja nicht immer gut unbedingt.
Nein, das ist nicht immer gut. Und das Krasse ist, was soll ich mir sagen, genau, eben woher das kommt. Und Reddit hat dazu halt Schritt angekündigt. Also sie werden halt jetzt genau ihre APIs zumachen quasi, oder genau aus dem Grund, oder weil sie sagen, hey, es kann nicht sein, dass ihr gratis unsere Daten abgreifen, oder was sie unter anderem auch verstand, oder?
Ja, sicher. Das ist ja auch so, das ist ja der Wert schlussendlich von der Firma, oder?
Ja.
Die Daten und irgendwie die Benutzer. Ja. Genau. Das ist auch hart. Community irgendwie. 2/3 ist einfach religious.
Ja.
Das ist auch mega hart.
Da fragst du dich auch, was das
ist. Fragst du, ja.
Ja. Das ist auf jeden Fall mega spannend, um das ein bisschen zu lesen. Natürlich viel Wikipedia ist dabei.
Mhm.
Das macht aber halt auch absolut Sinn, oder? Weil dort ist das Wissen auch verankert schlussendlich.
Ja, und auch in einer gewissen Qualität, oder?
Genau.
Genau. Das ist nicht ganz, ja.
Und da frage ich mich halt auch, wie wird ChatGPT auslagen ohne Wikipedia-Daten?
Oh ja, das wüsste nichts.
Oder?
So tendenziell. Es würde noch viel mehr irgendwie mutmaßen über Sachen, habe ich das Gefühl, wenn es das nicht hat.
Ja. Und darum ist schon noch krass, alles hängt halt an dem offenen Web, oder?
Mhm.
Und schlussendlich, ja, danke, was ich halt jetzt so gelesen habe, ist, dass halt alle jetzt ihre Daten zumachen, oder? Wir haben jetzt ein Ding gehabt, wo du Wikipedia hast, wo halt alles offen ist, oder? Mhm. Und die Idee ist, dass es halt alle machen, also ja, halt so eine Gemeinschaftsidee, oder?
Ja.
Und jetzt kommt einfach, die grossen Tech-Firmen grasen das ab, oder jetzt ist plötzlich Text etwas wert, was es vorher nur so
halbwegs
gewesen ist, oder? Genau. Also so, es ist eigentlich immer wert gewesen, dein Besuch ist etwas wert gewesen, oder? Mhm. Quasi du greifst auf die Webseite zu, das ist etwas wert gewesen, weil du quasi deine Aufmerksamkeit gehabt hast. Potenziell dann hast du Werbung angeschaut dort, oder? Das ist sozusagen, aber jetzt ist es halt einmal abgegriffen, oder?
Mhm.
Dann hast du nur, du musst ja nur auf die Webseite gehen, du musst nur auf die Wikipedia gehen, um die Information von der Wikipedia zu haben. Weil du kannst einfach einem Bot eine Frage stellen und es gibt dann eigentlich die Antwort von der Wikipedia, wo du selber zusammenreimen
musst. Wobei das schon auch ein Destillat ist aus Wikipedia, wo dort drin ist. Also es ist nicht in dem Sinn der Quelltext vorhanden,
Nein.
sondern es ist mehr so, ja. Es ist das Konzept und irgendwie extrahiert daraus, oder?
Ja.
Von dem her braucht es natürlich die Wikipedia immer noch als Quelle, oder? Ist klar. Aber natürlich. Es ist so, ja, ich sehe, was du meinst. Es ist wichtig, so dass das, ja, also die wichtigsten Sachen werden halt einfach extrahiert daraus, oder?
Ja. Und ich habe das Gefühl, das führt einfach dazu. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Wikipedia zumacht, weil sie als Datenquelle benutzt wurden. Die haben ja eh schon immer den Anspruch gehabt, dass das alles...
Das ist klar, dass das alles irgendwie Public Domain ist.
Ja. Oder? Ja. Aber fair wäre halt, wenn OpenAI halt hergeht und sagt, okay, wir sind jetzt da Platin-Sponsor von Wikipedia. Das wäre eigentlich fair.
Ja, sicher.
So.
Ja, voll. Ja,
weil voll. Die könnten das Ding einfach auch quasi... Klar, du würdest natürlich nicht abhängig sein von denen unbedingt, oder? Du weißt ja schon, dass es auch von der Allgemeinheit gedreht wird, oder? Aber ich finde jetzt gerade so wie halt Apple und Microsoft auch Geld in OpenStreetMap reinputtern, damit halt das Mapping stattfinden kann, oder?
Ja.
Finde ich, man muss einfach OpenAI halt auch ordentlich Geld in Wikipedia reinputtern, weil sie einfach mega davon profitieren.
Ja, auf jeden Fall.
Also, das ist so,
so
mein Punkt.
Das ist der Punkt.
Und darum habe ich so ein bisschen Sorge, dass halt jetzt alle ihre Datenquellen zumachen. Weil Reddit ist halt unter anderem so geil, weil du halt einfach Third-Party-Clients hast, wo das Ding halt angenehm bedienbar machen.
Mhm.
Die Chance, dass das jetzt zugeht, ist relativ groß.
Klar, ja.
Und das geht mir so gleich auf den Sack, ehrlich gesagt.
Das verstehe ich, ja.
Und das ist halt, ja. Darum, das finde ich spannend, ja. Und auf der Republik gibt es noch einen interessanten Artikel, der Titel ist Chatbots wie GPT können wunderbare Sätze bilden. Genau das macht sie zum Problem, ist der Titel von dem. Und da hat eine Autorin hat so ein bisschen philosophiert, was das bedeutet. Und es geht eigentlich genau in das, was wir jetzt so ein bisschen diskutiert haben, oder? Also es produziert auch plausible Sätze, oder? Aber
genau.
was es halt produziert, ist extrem abhängig von der Quelle. Und weil es halt nicht selber denkt und nicht selber einschätzen kann, ist es eigentlich komplett abhängig von dem, was man dann füttert. Ja. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen ein Exposé, was das bedeutet, wohin das es gehen könnte und was vielleicht der zukünftige Ansatz sein könnte, wenn man sowas baut, dass es dann halt eben ja, vernünftigere Antworten produziert, je nachdem. Aber ja, kann ich empfehlen.
Voll. Ja, cool.
Ja, wenn man vielleicht gerade, hast du zu dem Thema noch etwas, oder?
Nein, ich habe, nein, so weit nicht, außer zwei Minuten. Ja, vielleicht fahren
wir später noch reden, ja. Hast du mitbekommen, dass es Stellenabbau gibt bei der Republik?
Yes.
Ja.
Ich habe das mitbekommen, ja. Ich habe sogar den Newsletter gelesen dazu.
Ja, jo, ja.
Ja, ja, gell. Ist halt einfach ein Business und sie haben sich halt irgendwie verzockt.
Ja.
Passiert.
Ja. Ja, ich finde es auch nicht jetzt super also, tragisch. Also, wir sind ja tragisch, ist immer blöd, oder?
Aber klar.
Ich finde es nicht alarmierend oder so.
Nein, ich
du musst nicht. Halt auch investieren.
Genau.
Dann kann es halt auch noch hinten
genau.
losgehen, ja. Gefördert sind sie glaube ich nicht momentan, aber...
Nein, ja. Eben vor allem, wenn sie jetzt irgendwie mehr Kurs Geld machen, schauen
ja.
und
ja.
die Korrektur machen, dann haben sie nicht das Problem in dem Sinn.
Ja.
Von dem her, ja, ja, ist wichtig, dass die weitergeht, finde ich.
Ja.
Darum, ja, darum ist es wichtig, dass sie jetzt was machen.
Ja.
Wäre halt schade, wenn sie jetzt weitergehen würde in die Richtung und dann irgendwann ist es dann wirklich spät und sie müssen den ganzen Laden zumachen, oder?
Ja.
Das ist halt so ein bisschen, ja.
Ja, das, aber ich glaube, da sind sie schlau genug.
Ja, ja, voll.
Und ich finde es halt immer noch...
Also, wenn man die Newsletter liest, dann merkt man ja auch, dass das ziemlich vorsichtige Leute sind.
Ja.
Also, das ist jetzt nicht irgendwie... Eben, die verzocken sich nicht so schnell.
Also,
ja. Genau.
Ja, den Eindruck habe ich auch, ja. Und ich finde es halt immer noch ein sympathischer Trupp irgendwie so.
Mhm.
Von dem, voll. Was sie machen. Und es ist halt einfach so... Es ist echt so ein frischer Wind irgendwie. Du merkst einfach so, wenn zu dem Thema kommen wir später noch, was so Twitter versus Mastodon, oder? Mhm. Es ist einfach so angenehm, nicht von so einer Investorbude irgendwie abhängig
zu sein. Absolut, ja.
Und einfach so die Republik lesen und du siehst einfach nirgends eine Werbung.
Ja.
Ist einfach so, nichts blitzt auf, es läuft nicht einfach ein Video irgendwo. Es hat so eine ruhige, weißt du, so, es wirkt fast wie, es ist so, ich meine, selbst eine Zeitung hat Werbung, oder? Normalerweise, ja, ja. oder?
Genau.
Aber das hat ja meistens, wirkt einfach meistens relativ ruhig. Also wenn du eine Zeitung lest, ist es immer so, ah, okay, es blinkt nicht, es tönt nicht, es ist einfach so, es ist so ruhig.
Ja.
Und selbst dort hast du Werbung, oder? Aber du, wenn du die Republik lest, und ich lese jetzt, gerade gestern habe ich halt noch ein paar Artikel gelesen, und du hast einfach so den Effekt von, du bist auch auf dem Tablet, du hast einfach so eine weiße Fläche oder wie eine, je nachdem, farbige Fläche, aber es ist einfach so, nichts blinkt, nichts tut.
Ja.
So, und du öffnest einen Artikel und es ist einfach alles Information.
Ja.
So, und nichts versucht er irgendwas zu verticken, so. Das ist einfach so, der Effekt ist einfach so angenehm irgendwie. So, und ja, ich bin auch froh, gibt es sowas irgendwie. Und so, dass wir nicht in dem Werbeeinnahmen-Loop gefangen sind und das einfach so aufzeigt, hey, es geht auch anders.
Mhm.
Genau der Effekt hatte ich bei Mastodon auch so. Hey, es könnte im Fall auch anders gehen. Einfach so, dass,
ja.
so, dass nein, man muss nicht irgendwie alles mit Algorithmen, selbst bei YouTube, weißt du, also, ich zahle für Premium, oder? Aber selbst ja. hast du den Effekt von, ach so, das Aufgeregte irgendwie, dass ja, Algorithmen das versuchen,
auf der
Plattform
zu halten. Genau, du merkst schon die ganze Zeit, das versucht er etwas zu verkaufen.
Ja.
Einfach an jeder Ecke und Ende.
Ja.
Wenn du irgendwie ein Video geschaut hast, wo in eine bestimmte Richtung geht.
Ja, dann ist es gleich so, oh, schau mal da, schau
ja,
mal da,
genau.
schau mal da. Schau, da hat es noch mehr von
dem. Ja, schau mal da, ja genau, schau. Das heisst, ich schaue jeweils solche Videos, wo ich weiss, dass ich das nicht will. Die schaue ich immer im Porn-Mode. Ja,
ja. ja.
Zum einfach, damit es nicht in meiner Session
ja.
verknüpft wird.
Aber ich habe herausgefunden, sie haben mittlerweile auch, sie gehen sehr schnell auf, wenn ja. du nicht dem folgst, quasi.
Okay.
Also,
ja, immerhin.
Das habe ich auch viel, also viel früher war es dann schlimm gewesen. Weißt du, hast einmal etwas geschaut, es hat
einfach genau.
mega lang noch irgendwelche Zeugs empfohlen.
Ja, ja.
ja. Und was ich auch festgestellt habe, ist, wenn du halt ein Video suchst nach einem bestimmten Thema, das mache ich mega oft, so einfach irgendeine Person oder irgendein Thema auf YouTube suche ich halt, oder? Dann ist so, die ersten 5 Resultate sind einfach, wie soll ich sagen, sind halt genau das, was du suchst.
Ja.
Einigermaßen aktuelle Videos oder extrem populäre Videos zu dem Thema. Und dann plötzlich kommt einfach so etwas, was überhaupt nicht mit dem zu tun hat. Wo einfach so deine Interessen sind. Also selbst das Suchergebnis versucht es dann halt wieder Videos zu zeigen, wo die sonst noch interessieren könnten. Wo aber nicht mit dem Thema zu tun oder nur allgemein mit dem Thema zu tun hat.
Genau.
Also ich finde es mega spannend. Ich finde es so, okay, das hat überhaupt nicht mit dem Suchbegriff zu tun, was du mir da anzeigst.
Ja.
Es ist einfach wieder mein Homefeed, wo du
aber das versucht die wirklich so, genau, es versucht die so einzufangen irgendwie. Es versucht die irgendwie die ganze Zeit so drin zu ziehen.
Ja, genau.
Das ist also, mega, ich habe
das Gefühl, das ist auch so ein Abschaltimpuls, oder? Du suchst ein gewisses Thema, dann merkst du, aha, nein, es hat nichts an. Und dann ist halt dein Impuls, ah, okay, App zu. Oder?
Ja.
So.
Genau.
Und dann merkst du, nein, es versucht die wieder auf ein Homefeed zu bringen, wo wieder schön interessantes Zeug ist, wo du nicht geschaut hast. So.
Genau.
Und das geht mir eigentlich auf den Sack, ehrlich gesagt.
Mir gehen da die Huren Shorts auf den Sack.
Ja. Boah. Das ist so schlimm. Und ich habe extra kein TikTok, oder?
Ja.
Genau aus dem Grund.
Ja,
und jetzt, pushen sie dir genau die gleiche Scheiße, einfach mit Shorts.
Das ist hart, oder? Das wäre auch cool, wenn man das irgendwie abschalten könnte.
Das geht nicht. Ich habe geschaut, du kannst Shorts nicht abschalten.
Das würde mich auch wundern, wenn du das könntest, ehrlich gesagt. Aber ja, das sind genau so die Gründe, warum man bei so einer Bude nicht schafft.
Ja.
Das ist einfach gängelig vom Nutzer. Das ist furchtbar. Und es gibt dort so mega korrupte Leute, wahrscheinlich sogar irgendwelche Psychologen und so, die genau solche Sachen oder
Zeug
optimieren auf so Zeug, die kennen nicht. Ja, ist hart. Aber ja, es gibt ja noch die schöne, gute Welt, wo es nicht so ist.
Ja, man kann ja vielleicht gerne mal kurz noch drauf gehen.
Ja.
Was ist so dein
Eindruck? Zum Mastodon, oder?
Ja, genau.
Ja, also ich benutze es ja nicht viel. Einfach so ab und zu, weißt du, so das typische, du hockst irgendwie auf dem WC oder so und hast gerade sonst nichts zum Anschauen.
Ja.
Dann scroll ich mal so durch, was so passiert.
Ja.
Aber ich habe jetzt nie so das Bedürfnis, dass ich das unbedingt anschauen muss, weißt du. Früher ist ja Twitter ist ja eine von meinen Nachrichtenquellen gewesen.
Ja.
Und das ist eigentlich jetzt nicht mehr wirklich so.
Ja.
Weißt du? Es mag auch daran liegen, dass ich einfach nicht den gleichen Leuten folge, beziehungsweise gewisse Leute, wo ich für den Nachrichtenzweck gefolgt habe, dass die einfach nicht auf Mastodon sind oder ich habe sie nicht gefunden oder weiß nicht was.
Aber die Tools kennst du, um Leute zu finden?
Ah, ja. Ich meine, ich habe am Anfang eins gebraucht, zum draufkommen, oder?
Ja.
Wo du mir, glaube ich, sogar empfohlen hast.
Ja.
Aber ja.
Es gibt auch noch ein anderes Tool, wo für dich hilfreich sein könnte. Namen vergessen, könnte ich gerade kurz nachschauen, aber ich schaue schnell nach. Das ist ein Tool, wo Leute folgen, wo du folgst.
Mhm.
Der Ansatz.
Ja.
Das ist halt quasi das, was dein Netz, so dieses erweiterte Netzwerk eigentlich. Das bildet das ab und sortiert nach denen, wo die meisten Leute folgen. Also die meisten.
Ja.
Kannst du das ungefähr vorstellen?
Ja, ich weiß.
Wenn 8 Leute einer Person folgen, wo du folgst, dann ist das quasi auf dem ersten Platz.
Ja.
Und damit kannst du das Netzwerk relativ gut erweitern.
Mhm.
Das nennt sich Follow Graph for Mastodon, heißt das Ding.
Okay, cool.
Das muss man noch kurz kopieren.
Ja, das wäre
cool. Das finde ich auch noch spannend, oder? Ich bin immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe es auch mal noch gepostet bei mir auf dem Profil. Genau. Und ich habe. Eben, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin regelmäßig auf Mastodon immer noch, weil ich das ein bisschen verfolgen bin. Und vor allem, weil ich einfach auch feststelle, es hat nur den negativen Effekt, den Twitter bei mir gehabt hat, quasi. Also teilweise hat es das, aber sehr, sehr reduziert quasi. Also ich würde nicht hässig, wenn ich auf Mastodon am Scrollen bin. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich eine angenehme Experience. Die Leute sind friedlich drauf. Und du merkst so richtig, wie so der Algorithmus abwesend ist.
Mhm.
Es ist einfach eine blöde Timeline.
Genau.
So das wie merkt früher. Man
wirklich,
Und es wird mir nicht irgendwie ein Post pusht, wo mega viel Interaktion gehabt hat, weißt du, so in meinem Netzwerk oder so. Sondern mir wird nur das angezeigt, wo andere boostet haben, oder?
Mhm.
Und nicht Zeugs, wo andere geliked haben oder Zeugs, wo andere darauf geantwortet haben. Das ist ja auch wurscht. Das muss ich auch gerne sehen. Ich will das gerne sehen. oder? Und es hat so was Ruhiges drin. Das finde ich so angenehm. Es ist einfach so ein konstanter Strom. Du kommst jetzt was mit über. Mhm. Ich habe angefangen, Leute wieder entfolgen, wo ich keinen Bock habe. Ich finde so, du postest nur Zeug, und wenn dich nicht interessiert, dann landest du wieder, was bist du wieder draußen bei mir, oder?
Mhm. Klar.
Genau. Und darum, ich finde das mega angenehm. Und ich, ich antworte auch ab und zu auf Zeugs, weil ich finde so, hey, das ist interessant. Und dann antworte ich auf etwas quasi. Mhm. Und es ist einfach, es ist irgendwie ein netter Umgang miteinander quasi. So, und das, ja.
Voll.
Darum, ich finde es immer noch sehr angenehm, so die Atmosphäre. Vor allem, dass keine Werbung rum ist, finde ich super.
Ja.
Und auch der Ansatz, so, ich finde die, find ich extrem friedlich.
Mhm. Ja, es zeigt mir schon vernünftige Sachen an. Da.
Hast du den Follow-Graph mal angeworfen?
Ja, ja, voll.
Ja.
Ja, die Leute, die ich überhaupt nicht kenne, aber so gewisse Sachen, wo...
Ja, aber ich meine, eben Chance, dass,
ja, ja.
Chance, dass die interessant sind, weil allen, wo du folgst, folgen denen, oder?
Ja, ja, klar.
So gefühlt, oder?
Macht Sinn, ja.
Dann, ja. Und ich finde, das ist halt das Coole, oder? Du hast halt plötzlich so Tools, wo auf dem Mastodon-Ding aufbauen, mhm. oder? Wo einfach so ein bisschen Analyse machen, oder?
Genau, und wo halt irgendwie eben, dadurch, dass es alles offen ist,
ja.
dürfen die das halt...
Ja, ja.
Twitter ist halt irgendwie schwierig, sowas ist schwierig,
sowas zu machen. Am Anfang aber okay, habe ich das Gefühl.
Am Anfang sicher, ja,
ja.
Aber die haben halt irgendwann alles zugemacht, oder?
Und logisch, dann, ja. Aber ich finde es halt schön, dass so Zeug nicht im Originalprodukt drin ist, oder? Was ist?
Ist so gut. Auf dieser Follow-Graph-App hat es ein Bild, wo wahrscheinlich von Midjourney ist.
Ja, das kann sein, ja.
Weil du siehst es genau, der eine Dude hat 6 Finger.
Aha, ja.
Nein, also wenn du den Daumen mitrechnest, sind es 7.
Aha,
okay. Einer Hand. Und ja, das siehst du inzwischen überall. Also es ist so, es war auch geil gewesen, wie gestern an einer Wegeparty.
Aha.
Und dort hat es auch irgendwie, weißt du, so irgendwie vor der Tür im Stegenhaus, hast du halt deine Schuhe abziehen, oder?
Ja.
Und dann hat es ein Bild gehabt, also hat es bitte Schuhe abziehen, jetzt ein Zettel gehabt, Wand, und dann halt das Bild von irgendwie, so Dali inspiriert, surreal, jemand, der die Schuhe abzieht. So.
Ah, ja, ja, okay.
So Zeugs, oder? Das ist so, das sind auch so Sachen, so, wo irgendwie so kulturell ein bisschen bereichernd sind, auch irgendwo, wo ich noch spannend finde, dass AI-Zeugs irgendwie anbringt, oder?
Ja.
Na, lustig sind, weil sonst, ich meine, die Webseite wäre viel langweiliger ohne das Bild, oder? Das ist schon so ein Punkt.
Auf jeden Fall, ja.
Und ja. Aber genau. Ja, aber cool. Merci für den Tipp.
Dankeschön, ja. Und ich habe auch angefangen halt so.
Durch.
Ich bin auch immer so ein bisschen Tools am Anschauen. Es gibt noch mehr so Tools, weißt du, wo so ein bisschen Analyse machen. Es gibt auch so Tools, wo, die habe ich jetzt nicht so probiert, aber wo quasi ein, wie nennt man das auf Deutsch, ein Digest, so ein bisschen eine
Zusammenfassung.
Zusammenfassung, ja.
Ja, sowas, ja.
Genau, wo so quasi, weil das fällt mir halt auch so ein bisschen. Eigentlich fände ich es cool zum so am Abend so ein bisschen reinschauen, weißt du, so, was ist denn heute so gelaufen? Ja. Und da könntest du von mir aus gerne auch so ein bisschen anreichern, weißt du, mit so, okay, was ist vielleicht etwas, was du nicht selber gesehen hast, aber wo vielleicht so in deinem Netzwerk doch noch gepusht worden ist, oder ich meine, das könnte man schon mal so ein bisschen mit
dem spielen. Das auch noch eine Aufgabe für einen AI-Chatbot.
Aha, das ist quasi...
Dass er deinen Mastodon-Feed liest und vielleicht noch zusätzliche Infos sammelt und dann kannst du fragen, was ist denn heute passiert oder so. Oder sagt er irgendwie dann jeweils, ja, heute ist irgendwie eine grosse Diskussion um das und das passiert.
Ja.
Und irgendwie die und die Leute haben mitdiskutiert und sie sind dann zu dem und dem Schluss gekommen und solche Sachen.
Oder? Ja, das wäre mega spannend. Das wäre wirklich cool, ja. Wenn es auch so etwas, was mitliest für dich und auch so ein bisschen Zusammenfassung macht am Abend. Ja. Und dann kannst du noch ein bisschen selber noch ein bisschen durchscrollen quasi. Es kann ja dann noch Quellenangaben machen, oder?
Ja.
Weißt du, so... Der Ralf Stockmann hat das gemeint und so.
Genau. Das ist doch deine AI-Startup-Idee, Thomas.
Genau, genau.
Sicher Leute für das zahlen. Wofür für das zahlen?
Vielleicht schon, ja. Das ist ja das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt, das Thema, aber das fällt mir ja allgemein. Weißt du, so quasi Slow Food fürs Digitale oder irgendwie. Also so. Oder Slow Food ist vielleicht nicht die richtige Metapher. Aber eigentlich, ich will viel mehr Zusammenfassungen haben von Zeugs quasi.
Mhm.
Also, weißt du, so Messaging und so. Ich fände eigentlich viel besser, wenn Notifications eigentlich bündelt würden, weißt du, so quasi.
Ja.
So alle 3 Stunden kommst du so eine über und dann so, ja, der hat die Handy geschrieben.
Quasi. Ja, voll.
Einfach so mehr so, und dann kannst du durchscrollen und dann kannst du antworten. Oder ich finde, das müsste viel mehr bündelt werden quasi. Ich will nicht immer alles... Echt Zitat und immer am Tropf hängen, so, sondern mehr mehr Zusammenfassung haben.
Aber das Engagement, Thomas. Das
Engagement, genau. Genau.
Du musst doch engaged sein.
Ja.
Sonst sieht es scheiter aus mit der Monetarisierung.
Ja.
Wenn du nicht engaged bist.
Richtig. Richtig. Aber das ist ja das Schöne. Niemand profitiert davon. Das finde ich auch das Geile. Ja. Es ist nicht ein Investor bei Mastodon, wo findet so, aha, jetzt muss man aber da mehr User haben und die muss mehr Zeit pro Tag bei uns verbringen und so. Genau das hast du nicht.
Ja, voll.
Und dann ist schon noch kein Scheißprodukt aus dem.
Ja.
Ja.
Gibt es eigentlich auch, das gibt es bestimmt, oder? Mastodon-Accounts, wo einfach Mirrors sind von irgendjemandem auf Twitter.
Ja, ja, das gibt's. Das gibt's, aber das
Problem ist... Also, wo inoffiziell sind quasi, wo einfach alles... Weil, oder, mich würde ja gleich interessieren, was der Elon Musk schreibt.
Ja, zum Beispiel.
Gut. Das würde mich interessieren.
Ja.
Aber ich bin halt nicht mehr auf Twitter und gehe dort auch nicht mehr hin.
Ja.
Oder?
Das also, ich meine, so. Das gibt's. Ja. Es gibt halt so, es gibt eine Software, wo du halt den Twitter-Key hinterlegen musst, quasi. Und die sind halt sehr schnell über Kapazität, quasi. Also, du musst halt schauen, dass ein Twitter-API-Key quasi hinter dem Ding ist, quasi. Mhm. Und das kann halt nicht unendlich viele Accounts folgen, sozusagen. Ja. Und darum bist du halt dann schnell mal im Limit, quasi.
Okay.
Ja. Darum musst du es quasi, wie du müsstest idealerweise selber so ein Ding aufsetzen mit dem Key und dann kannst du gewissen User auf Twitter folgen und die gehen dann quasi in einem Intervall
irgendwo die Tweets holen
und pusht sie quasi zu dir.
Okay.
Ja, das gibt's.
Oh well, eben mein Leidensdruck ist nicht so gross, dass ich das machen
würde. Ich habe beschlossen, wer nicht wechseln will auf Master, und der hat es halt auch nicht verdient.
Verdient, von mir gefolgt zu werden.
Ja. Am Anfang habe ich eben so Accounts gefolgt.
Nicht zu mir kommen.
Nein, nicht zu mir, aber einfach, dass jemand einen offenen Standard verwendet. Punkt.
Ja, ja,
und wer nicht bei unserem Sandkasten mitmacht, und es ist ein dezentraler Sandkasten, das heißt, du kannst deinen eigenen Sandkasten haben. So.
Wer nicht im dezentralen Sandkasten hockt,
mit dem
senden wir nicht.
Mit dem senden wir nicht, ja. Richtig.
Genau. So ist es.
Ja. Ja.
Ja. Hat es da einen Sandkasten von uns?
Ja, dort hat es einen Sandkasten, glaube ich. Spiel, also so hinten links hat es einen.
Und ist der auch immer gut abdeckt, sodass die Katze nicht dort reingeht?
Wüsste ich jetzt nicht.
Das war bei uns immer das Problem, bei diesen Sandkästen. Das
ja. Einfach,
ja. Als Golf kann ich mich noch erinnern, dass die huren Katzen nicht mehr dort reingegangen sind.
Ja, es hat mega viele Katzen da.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Es ist ja auch mega ruhig und so. Und da musst du nicht so Angst haben, dein Viech, oder?
Nein, ich weiß eben nicht, wem die Viecher gehören alle.
Ja.
Aber es hat sehr viel, hat es da.
So.
Ja, hast du eigentlich mitbekommen vom Klimalabor, vom Republik Klimalabor? Was hast du da mitbekommen?
Nicht viel. Ich habe mir es nicht so gegeben. Das ist immer so ein das Problem bei der Republik, dass sie einfach mir die Sachen dann doch nicht geben.
Ja.
Ich lese einmal das Ding.
Aber folgst du auf Mastodon?
Nein.
Was ist los? Sie haben sogar einen eigenen Server.
Schon, die Republik?
Natürlich.
Wow.
Sie sind die Guten.
Republikmagazin, republik.ch.
Ja.
Tatsache.
Ja.
Der Wahnsinn.
Ja.
Okay.
Das, also muss man schon...
Also ist gefolgt.
Ja, hoffentlich.
Aber gesehen, ein Stück könnte mir jetzt der Algorithmus helfen.
Ja.
Dass mir vorschlägt, ich soll doch Republik folgen. Das macht nämlich Mastodon nicht.
Ja, vielleicht hätte es sogar der Follow-Graph, würde das sicher auch empfehlen.
Wahrscheinlich schon.
Vermutlich.
Ja. Wahrscheinlich schon.
Ja, nein, sie haben quasi so eine Initiative gestartet, haben sogar jemanden angestellt, der sich sozusagen um die Themen kümmert. Und sie haben sogar, das ist glaube ich am 5. Mai, vielleicht hast du ja Bock zum Mitkommen dann, haben sie auch so eine, sie haben mehrere Veranstaltungen, aber am 5. Mai ist eine Veranstaltung, die ich sehr spannend finde. Genau, da geht es darum halt, da muss ich gerade schnell schauen, dass ich da kein Zeichen erzähle. Genau, ich muss schon den Artikel anschauen. Also es geht so ein bisschen darum, sie werden eigentlich über Klimasachen informieren, aber sie werden halt zuerst herausfinden, was sind Bedürfnisse von unseren LeserInnen.
Ja.
Genau, und am 5., nein, das ist am 3. Mai, ist es Mittwoch, 3. Mai. Und der Titel von dieser Veranstaltung ist: Die Klimakrise ist global, systematisch, komplex. Was kann ich da überhaupt tun? Das finde ich einen guten, guten Titel. Da habe ich eigentlich vor zum Gehen. An den Anlass. Es wäre mir beim Mittwoch, 3. Mai. Und genau, und sie haben jetzt halt so ein bisschen ihre Leserinnen gefragt, was wären ihr H von uns? Also was wäre wichtig zu dem Thema quasi? Und das haben sie jetzt halt, haben sie einen Fragebogen gemacht mit 15 Fragen, haben sie so ein bisschen destilliert. Und es sind eigentlich so die vier Sachen sind dabei rausgekommen. Also das erste Ding ist, ich will wissen, was die Scharlatanen und Bremser sind und Gewissheit haben, dass ihnen jemand auf die Finger schaut.
Ja.
Das finde ich eben auch wichtig. Mhm. Also Name and Shame.
Voll.
Der finde ich auch wichtig. Ich habe leider nicht mehr gemacht mit dem Fragebogen, weil das ist so ein bisschen an mir vorbei leider. Aber das zweite ist, die Klimakrise fühlt sich überwältigend an. Ich brauche etwas, das mir Zuversicht gibt und Motivation, nicht zu resignieren. Finde ich auch sehr gut. Mhm. Denn ich wünsche mir Austausch mit anderen Menschen, die sich ebenfalls Sorgen machen und ebenfalls etwas unternehmen wollen. Mhm. Finde ich auch geil. Und dann das vierte, ich möchte anderen klar machen, wie dringend es ist, jetzt zu handeln und sie dazu motivieren, Teil der Lösung zu sein.
Ja.
Und das finde ich vier sehr, sehr schöne Slogans. Und da kann ich mich sehr damit identifizieren und finde es geil, dass sie es machen. Und das Klimalabor, das wird etwas sein, wo öffentlich ist. Mhm. Das heißt, das kannst du halt enorm wirklich mit anderen teilen. Du musst nicht Republik-Abonnent sein, um das lesen können.
Ja, ja.
Es wird also öffentlich zugänglich sein. Ich glaube, sie starten im Sommer und ich bin sehr gespannt.
Yes.
Ja, was nicht rausgeht.
Ich auch.
Und darum, ich gehe jetzt mal sicher mal den Anlass. Bin gespannt, was denn dort so
passiert.
Was dort so passiert, ja. Kannst du vielleicht mitkommen, fertig?
Yes. Ja, das ist ja Freitag, hä?
Nein, Mittwoch.
Mittwoch? Ah, ich habe im falschen Monat geschaut. 5. Mai, hast du
gesagt? Nein, 3.
Ah, 3. Mai.
Sorry.
Mittwoch.
3. Mai.
Ja, das könnte ich wahrscheinlich sogar machen, ja.
Ja.
Voll, ja.
Ja.
Ja. Gut.
Genau. Ich bin ja auch noch an der Klimademo gewesen.
Voll.
Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Und es ist echt geil gewesen. Also ich gehe nicht so viel davon erzählen. Es sind einfach ordentlich Leute dort gewesen, wie immer. Mhm. Guter Mix vom Alter her auch. Also nicht nur junge Leute zum Glück. Ja, und es ist wirklich cool gewesen. Und ich bin bei so einer Trommelgruppe dabei gewesen. Ich habe ein Video geschickt, so gerne davon. Und das ist so motivierend irgendwie. Das ist mega geil. So, ich finde, das gehört zu jeder Demo dazu. Eigentlich so Leute, die so ein Beat angehen. Weil es ist wirklich, wenn du nur laufst, na klar, du rufst so Parolen und so, aber du bist auch nicht ständig am Rufen und hast mehr sowas von stiller Andacht, teilweise, wenn du halt auch so durch die Straße laufst, aber wenn halt vor dir so 10 Leute hast, die ordentlich Lärm machen, das macht halt schon was aus, finde ich. Und die Leute haben uns halt auch alle angeschaut. So. Das ist so, ja, das ist echt geil gewesen.
Ja. Cool. Ja, es hat irgendwie nicht so gepasst für mich. Darum, ja.
Nächstes Mal. Genau. Ich habe das Gefühl, wir machen noch kurze Dinge. Erzähl doch noch so ein bisschen von, wir machen noch einen zweiten Klimablog, aber erzähl doch noch ein bisschen von der Econ.
Jawohl. Also, ich weiß nicht, ich habe dir das sicher auch geschickt, oder? Mhm. Dass die Econ ist ja unsere jährliche Kunstausstellung in Olten,
ja,
wo ich im Verein mit dabei bin. Ich bin einfach der Dude mit der Webseite, ich mache sonst dort eigentlich nichts.
Ja.
Aber ich bin halt dabei. Und das Jahr war ja so ein bisschen speziell gewesen. Wir haben das Kunstmuseum bekommen für einen Monat.
Okay.
Kunstmuseum Alten. Mhm. Also wir haben ja vorher schon mit dem Kunstmuseum zusammengearbeitet.
Ja.
Sie haben uns jeweils einen Preis gesponsert, für wo wir vergeben können. Oder das ist die Ausstellung im Dienstraum. Mhm. Das ist dort auf Altener Bahnhof Gleis 7. Das meistbesuchte Kunstmuseum oder die meistbesuchte Kunstinstallation von der Schweiz. Mhm. und das ist immer einer von unseren Preisen, ist, dass die Künstler, Künstlerin dort darf ausstellen,
ja,
im
cool
folgenden Jahr.
Ja.
Und das Jahr ist speziell im Kunstmuseum, weil sie haben eine grosse Ausstellung zum Franz Hohler, weil ich glaube, er wird 80.
Okay, ja.
Und sie haben irgendwie dann ein halbes Jahr oder so Ausstellung und es ist mega Rambazamba.
Okay.
Um ihn herum. Und dann haben sie so ein komisches Ding gehabt von einem Monat, wo sie nicht recht gewusst haben, was sie können machen. Mhm. So einen Zwischenraum irgendwie. Mhm. Und dann haben sie uns von der Icon gefragt, ob wir nicht das Kunstmuseum übernehmen für einen Monat.
Geil. Sehr geil. Und
das haben wir dann gemacht. Also ich habe, wie gesagt, ich habe fast nichts gemacht. Es hat einfach unser dreiköpfiges Kurationsteam, unter anderem der Flo, den man hier kennt in diesem Podcast.
Ja.
Florian Amoser. Genau, haben dann die Ausstellung kuratiert. Die war zusammengesetzt aus ehemaligen Icon-Künstlern, die vorher schon die Icon ausgestellt haben. Genau, und also so eine Auswahl aus denen. Genau, und es war sehr cool gewesen. Der Name von der Ausstellung war Exploit Me gewesen. Also es ist alles ist so um Ausbeutung im weiteren Sinn gegangen. Unter anderem eben auch Ausbeutung von Kunstschaffenden. Mhm. Aber halt nicht nur. Und ja, es war sehr cool gewesen. Es hat sehr verschiedene Sachen gehabt und auch sehr zugängliche Sachen. Mhm. Also es ist jetzt nicht irgendwie mega abgespacedes Zeug gewesen, das meiste. Aber ja, Saalblatt zu lesen hilft einem schon bei so Sachen. Also so ein bisschen, dann versteht man so ein bisschen den Kontext und was da die Idee war bei dieser Arbeit, weil das schließt sich einem nicht so sofort, oder? Also zum Beispiel hat es eine Arbeit gegeben, wo einfach so Farbflächen gewesen sind auf einer Leinwand, quadratische Farbflächen mit verschiedenen Farben und ja, sieht schön aus, aber was sagt das jetzt aus? Du hast noch können lesen im Text, ja, dass die Farben, die dort verwendet worden sind, die sind aus Gemüse selber gemacht worden vom Künstler. Mm. Halt so als Aussage, so wirklich kann man nicht mal Farben leisten, dass ich die selber produzieren, zum können meine Kunst machen, oder?
Yeah.
oder? Das ist so die Aussage dort. Ja, und es hat viele lustige Sachen gehabt. Zum Beispiel die Ästhetik einer Kartoffel. Die Ästhetik der Kartoffel heißt das. Das sind so Kartoffel als Kunstwerk. Mhm. Sehr spannend. Der hat dann auch bei der Künstler hat dann auch bei der Vernissage und vielleicht sogar bei der Finissage, bin ich leider nicht gesehen bei der Finissage, hat er einen Frittenbude gemacht vor dem Kunstmuseum.
Geil. Ich
konnte gratis Fritten holen bei ihm. Mhm. Weil er hat irgendwie x 100 Kilo, glaube ich, irgendwie Herdöpfel quasi gesponsert bekommen, die unverkäuflich sind.
Aha, ja.
Also, die einfach scheiße aussehen.
Ja, aber
darum halt nicht in den Migros landen, sondern halt im Zweifelsfall irgendwie Tierfutter werden oder so.
Ja.
Aber er hat quasi denen die quasi aufgewertet, indem er sie dort zu Fritten verarbeitet hat.
Ja.
Also auch eine sehr schöne Idee an der Stelle. Ja, es hat viele interessante Sachen gehabt. Und ja, jetzt ist es vorbei.
Ja, das ist schon vorbei.
Ja, es war schon ein Monat gewesen. Mhm. Also genug Zeit gehabt.
Ja.
Wenn man davon gewusst hat. Genau. Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage bei uns, bei der Icon, wie geht es weiter, was machen wir nächstes Jahr?
Ja.
Weil es ist so
das ist die Icon selber
gewesen. Das ist die Icon gewesen, das Jahr.
Aha, wann also, ist das gewesen?
Das ist jetzt Mitte März bis Mitte April
gewesen. Ah, okay, ja.
Genau. Und ja, jetzt werden wir dann zusammenhocken und schauen, wie es weitergeht. Mhm. Weil das ist so ein bisschen, ist jetzt schon so ein Höhepunkt gewesen im Schaffen, oder? Mhm. Aber halt auch nicht ganz einfach. Also mit den Leuten vom Kunstmuseum zusammen zu arbeiten, ist aber nicht so ganz easy gewesen, zum Teil. Scheint es, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Darum ja, muss man so ein bisschen evaluieren, was jetzt passiert als nächstes. Genau. Aber das ist so ein bisschen das. Was gibt es noch zu sagen? Auch ein sehr, sehr schönes Kunstwerk habe ich gefunden, ist, wenn die Stegen raufgekommen bist, hast du einfach einen Lärm gehört, so Lüfterlärm, so Computerlüfterlärm. Mhm. Und nachher hast du gesehen, jetzt an der Wand hat so eine Wand gehabt und dort ist ein Stück rausgeschnitten aus dieser Wand. Mhm. Also es ist nur so eine Holzwand gewesen, halt vor der eigentlichen Hauswand. Mhm. Und dort hat sie so ein Stück ausgeschnitten gewesen. Und dann konnte ich reinschauen. Mhm. Und hinter der Wand, hinter dem Stück, also hinter der Wand versteckt, in Anführungszeichen, ist ein Bitcoin-Miner gewesen. Also so ein Gerät, wo irgendwie dort Cryptocurrency meint.
Okay.
Mit dem Strom vom Kunstmuseum natürlich.
Natürlich. Wow.
Oder unter dem Titel Exploit Me.
Ja, ja, klar.
Sehr naheliegend so.
Ja, ja, ja.
Und dann an der Wand ist dazu passend jetzt ein A4-Seite ausgedruckt von einer Semestergebührenrechnung von der HSLU, wo unten dran im Dings, ganz unten dran ist so der Fußnote, steht, übrigens, man könnte seine Semestergebühren auch mit Kryptowährungen zahlen.
Ah, wirklich?
Und nachher hat der Künstler angeschrieben, ja, ich will so. Und das ist also der Kryptominer quasi, wo da das Kunstmuseum ausnutzt, damit der Künstler seine Rechnung kann zahlen.
Ja.
Sehr schön, sehr schöne
Sache. Das ist geil.
Und der gleiche Künstler hat noch ein anderes Werk gehabt. Das ist auch sehr, sehr schön und sehr, sehr subtil. Und du merkst, dass du siehst das Werk gar nicht, wenn du nicht das Saalblatt lest. Weil im Saalblatt steht dann, also es hat so, das Kunstmuseum ist ja notorisch unterfinanziert und sollte seit 10 Jahren oder so renoviert werden und es ist einfach nie Geld da dafür, von der Stadt her und so. Also es ist ein mega Politikum sollte auch. Und es hat so Vitrinen, also quasi so die Fensterbank, hat sie so Vitrinen eingelassen.
Hat es eine Katze auf der Fensterbank?
Nein,
nicht.
Leider nicht. Leider nicht, zuerst noch. Ja.
Genau. Sorry, der ist sehr lang her.
Der ist wirklich lang her. Die Älteren unter euch erinnern sich.
Ja.
Genau, und dort hat es halt so Vitrinen und die Vitrinen, und eine von diesen Vitrinen ist halt renoviert worden von dem Künstler. Also er hat quasi einfach die neu malen, oder die Farbe halt neu gemalt und so weiter. Weil die Farbe bei den anderen blättert so ein bisschen ab und so und ja. Stimmt so schön. Und das ist halt auch ein Ding gesehen, von wegen, ich gebe mein Honorar im Kunstmuseum und tue mit dem, also mein Künstlerhonorar, das er sonst bekommen hat für die Ausstellung, hat er wieder reinvestiert ins Kunstmuseum, quasi, indem er die Vitrine dort renoviert hat.
Okay, ja, ja. Geil.
Aber ja, das sind so gewisse Dinge. Und dann hat es aber auch, es hat halt klassische Sachen gehabt, so Malereien und so. Und Fotografien und irgendwie Skulpturen und alles Mögliche. Also es hat es alles wieder. Und eben unter anderem auch so ein bisschen Medienkunst.
Mhm.
Und dort kommen wir jetzt zu der Pausenmusik, weil das ist eins von den Kunstwerken.
Sehr gut, dann schauen wir gerade mal rein.
Gut.
Gehst mit dem Dach. Gedanken an dich nicht versteht. Baby, du bist isotonisch. Doch hast du mal gemerkt, dass du nicht mein Amor wirst. Hab dich noch lange nicht verdaut. Gedanken an dich nicht versteht.
Alright, wer ist das gewesen?
Das ist Boyband Chic.
Chic? Ah, das habe ich ja schon mal gehört.
Okay. Boyband Chic. Boyband.ch ist ihre Domain.
Okay, weil die habe ich, das habe ich schon mal gehört.
Aus irgendeinem Grund haben die Boyband.ch bekommen.
Ja.
Das ist echt eine gute Domain.
Das ist eine gute Domain.
Aber ja. Und das ist ihre Hit. Isotonisch.
Isotonisch. Die sind ja. Aber auch so künstlerisch unterwegs.
Ja, ja, das sind, ich glaube, alle drei sind zwischen auch Künstler.
Ja.
Aber das ist halt eins von ihren Ding, eins von ihren Künstlerkollektiv, was sie hat.
Mhm.
So, und das ist, ja, sie haben noch ein paar andere Stücke,
mhm.
in eine ähnliche Richtung gehen.
Okay.
Sag ich mal. Also, man muss vielleicht zu sagen, das Musikvideo ist auch sehr sehenswert.
Ja, das muss man mal anschauen, ja.
Und das ist dort im Kunstmuseum im ersten Stock
mhm.
auf einer grossen Leinwand gelaufen.
Mhm. Sehr geil.
Und genau. Sie haben auch noch so Merch gehabt, sie haben so Tüchli gehabt mit ihren Gesichtern drauf und quasi so wie durch eine Duschwand, die so ein bisschen mhm. beschlagen ist und so. Hast du also können erkäuflich erwerben.
Ja,
so.
Ja, geil.
So Tüchli.
Sehr geil.
Ja, also ja, das hat mir viel Spass gemacht, muss ich sagen.
Ja.
Die Musik.
Solo ist grandios.
Geil.
Ja. Ey, das sind wie mega unseres Ding-Intro. Also, was ist 20th Century Fox? Oder
wie
heißt
das? Ja.
Doch, glaub schon. Es ist eh so ein Meme-Wort.
Ja, ja, voll.
Es ist so, im Mittelwille gibt es fast, es gibt auch von Britney Spears Toxic, gibt es doch. Es ist doch der einzige Kanal, weißt, wo so Pop-Songs,
ja.
Bad Flutes irgendwie, das haben wir ja, auch ja. schon mal abgespielt. Ist doch immer noch lustig.
Voll. Und das ist glaube ich, schon etwas, was der Matt Mulholland erfunden hat damals. Oder?
Bad Flutes?
Ja.
Schon.
Also der muss einer von den allerersten gewesen sein, der das gemacht hat.
Kannst
mit, sehen, ja. Mit, also ist es My Heart Will Go On gewesen? Oder was ist es gewesen? Mhm. Irgendetwas... Nein, es ist doch My Heart Will Go On, ich glaube schon.
Ja, hat er das mit Flöte?
Ja, okay. Ja, vor allem mit
das kann mich
Blockflöte.
Das kann mich gerne noch mal erinnern.
Ja, ja.
Vielleicht ist er schon einer der Ersten, der das gemacht hat.
Ja, also er muss einer von der Ersten gewesen sein.
Ja, ich glaube,
das ist auch mit dem, wo er bekannt worden ist. Er hat seither nichts mehr gemacht, wo jetzt mega, mega der Hit gewesen wäre.
Ja, ja.
Aber ja, es geht nicht noch, der Matt Mulholland.
Nein, ich habe länger nicht mehr gehört.
Ja, ich habe ihn immer noch abonniert. Aber er macht jetzt ernsthaft die Musik.
Okay.
So Comedy-Zeug.
Okay, ja.
So ein bisschen wie der Ding, habe ich gesehen. Wie heißt er? Kopf. Der
Jean Lajoie?
Ja, genau.
Mhm. Ja, der macht jetzt so ernsthaftes Zeug, oder?
Genau, ja. Hat mir nicht gefallen. Es ist
die ja,
Musik, die ich ohne Poster gehabt.
Ja, ja.
Aber ja, fair enough.
Ja. Lass uns noch einen kurzen Klimablock einschieben.
Yes.
Genau, ich habe noch so einen Link noch und du hast ja auch noch einen. Meine war so, gewesen, einfach nochmals ein bisschen News, die ich spannend gefunden habe. Ich habe noch ein paar andere Sachen gelesen, aber das war jetzt nicht so spannend gewesen.
Mhm.
Und dann Spanien setzt massiv auf Photovoltaik und Wind sowieso.
Mhm.
Und die sind jetzt, ja, die bauen jetzt eigentlich immer mehr von der Fossilen ab, die sind auf einem mega guten Kurs, was ich mega geil finde. Aber den habe ich jetzt nicht so spannend gefunden. Ist auch mehr so eine Zwischenbilanz gewesen. Aber den habe ich noch spannend gefunden, weil man immer schön auf China zeigt und so und die böse Chinesen und so. Die chinesische Regierung hat ein Ziel gesetzt für 2030 von irgendwie 1200 Gigawatt, wo sie mit in dem Fall wäre es, glaube ich, Wind und Solar herkriegen muss.
Mhm.
Und momentan schaut es aus, als ob sie also dreimal so viel schaffen würden, wie das eigentliche Ziel. Ja. Und das finde ich schon nochmal krass. Also
ja, ja.
Die gehen halt so.
China.
Ja.
Das ist natürlich
auch so. Das ist so.
Das ist jenseits von Gut und Böse. Wenn die irgendwie ein Ziel haben, dann wird es einfach knallhart übertroffen.
Ja.
Also,
ja. Das ist wirklich hart. Und ich habe das Gefühl, da könnte es, also ja, ich habe jetzt leider nicht so die Zahlen im Blick, was das für also das, ich glaube, steht sogar da drin. Mhm. Ich bin nicht sicher, was das für einen Gesamtmix bedeutet, wenn die dann das erreichen bis 2030 und so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sich irgendwann sehr schnell einmal kehrt, weißt du, dass so China so zum Posterboy wird, was das betrifft. Und dann schauen alle anderen relativ alt aus. Weil,
eine grosse Frage ist halt zum Beispiel, es sind halt so Sachen wie chemische Industrie und sowas, Metallindustrie und so, wo du enorm viel Hitze brauchst und solche Sachen.
Ja.
Und das ist halt, du brauchst halt entweder unheimlich viel Strom oder musst halt gleich noch irgendwas verbrennen.
Ja.
So, das ist halt so ein bisschen, Oder du machst irgendwie Geothermie oder so, das gibt es auch zum Teil. Aber das ist noch so, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen die Krux an dieser Sache. Alles andere ist ja schon quasi elektrifiziert und dort nimmst du dann halt einfach,
nimmst auch erneuerbare.
Genau, nimmst halt erneuerbaren Strom, ist ja wurscht, ist ja genau das Gleiche, musst du nicht ändern dran, oder?
Ja.
Aber das ist so ein bisschen die Frage, ob sie dort dann plötzlich halt machen und sagen, wir verbrennen halt immer noch Erdgas, Erdöl, was auch immer.
Ja.
Oder ob sie dort dann auch sagen, jetzt, wo wir schon dran sind, machen wir das auch noch.
Ja, ja.
Aber dann brauchst du halt richtig viel Strom.
Also das ist heftig,
das ist stark. Frisst, das Zeug.
Ich habe auch etwas gelesen von wegen, es gibt eigentlich, du kannst glaube ich auch Wärmepumpen so skalieren, dass sie halt wirklich Hitze erzeugen, aber ich kann nicht, weiß nicht, ob das irgendwie realistisch ist.
Ja, keine Ahnung. Ja, also eine industrielle Wärmepumpe, ich kann mir schon vorstellen, dass die einen gewissen Hebel hat.
Ja.
Aber es braucht dann halt gleich auch nicht ohne
Strom.
Ja,
ja, klar.
Ja, voll.
Ja, ich finde es einfach lustig. Ich höre immer wieder so die Mär von den Chinesen, wo alles egal ist und was halt einfach nicht stimmt. So.
Scheint nicht der Fall zu sein.
Ja, das glaube ich nicht.
Ja, und eben, ich meine, die haben sie ja auch gecheckt, dass sie Geld machen können mit dem, oder?
Ja.
Also dadurch, dass sie quasi ihre Wind- und Solargeschichten fördern, haben sie einen Wettbewerbsvorteil in das Zeug produzieren und können es darum halt
auch kaufen
überall her. Oder?
Genau, also genau. Das ist ja der Witz. Das ist ja
völlig logisch
eigentlich. Ja.
Und irgendwie so Länder wie Deutschland haben das halt total
völlig verkackt.
Oder?
Völlig verkackt.
Die hätten vor 20 Jahren die Möglichkeit gehabt, genau das zu machen, was jetzt Chinesen machen.
Ja, genau. Aber das. Genau das. Ja.
Lieber weiter Autos bauen.
Ja, genau. Achtung, E-Fuel.
Ja, E-Fuel. Genau. Ja, das ist leider traurig, aber wahr. Ja.
Ist so. Oh Gott, ey. Nein, wirklich. Genau. Und du hast ja noch einen Link?
Genau, ich habe noch einen Link. Da habe ich heute gehört. Ich habe ja News Plus von SRF abonniert im Podcatcher, aber nur so in der Inbox. Also nicht, ohne, dass es mir jede Sendung runterlässt. Aber ich
schaue. Was ist News Plus?
News Plus ist halt das News-Format, das aber so ein bisschen länger ist. Also es ist nicht nur jeden Tag so die Schlagzeile, was ja, das ist SRF, heisst das News einfach nur? Egal. News Plus ist so ein bisschen das längere Format, wo so irgendwie Viertelstunde oder 20 Minuten oder so
redet
über etwas, ja, ich glaube pro Tag.
Und was ist
das? Und es geht immer um ein spezifisches Thema.
Aha, es ist ein Thema
Stunden lang. Und wo halt auch nicht unbedingt
tagesaktuell
ist, sondern halt ein bisschen mehr Recherche dahinter steckt und ein bisschen mehr Sachen. Genau, und dort ist jetzt mal das Thema mal wieder Plastik. Abfall.
Ja.
Ist Recycling die Lösung?
Ja.
Ist heiße sich gefragt. Weil das wohl auch ein viel gewünschtes Thema war aus der Community. Heiße sich dann mal angenommen. Und das hat für mich insgesamt recht positiv getönt, was dort rausgekommen ist.
Okay, effektiv. Das überrascht mich jetzt.
Das hat mich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Aber es ist wohl durchaus möglich, also sie hängen es natürlich drauf, sie haben dann Leute beinterviewt, so Experten, sie hängen es natürlich auch drauf, dass es bei PET ja auch funktioniert. Das Problem bei PET ist im Grunde genommen per se sortenrein.
Ja.
Du hast so eine PET-Flasche mit Deckel, mit möglicherweise Banderolen drum.
Ja, ja.
Das ist alles die gleiche Plastik.
Ja.
Das kannst du halt einfach alles zusammen recyceln, als Gesamtding einschmelzen und fertig, Granulat draus machen und dann kannst du es wieder brauchen.
Genau.
Das ist natürlich bei anderen Sachen nicht so der Fall.
Ja.
Irgendeine, keine Ahnung, eingeschweißte Käseverpackung, da sind möglicherweise da Polyethylen, High-Density, Low-Density, weiss nicht was, alles drin, oder?
Ja.
Und das kannst du nicht so einfach recyceln.
Ja.
Und ja, aber sie haben jetzt noch nicht, sie haben jetzt dort nicht mega konkrete Lösungen gesagt, aber es gibt, sie haben gerade mit einem Dude von Swiss Recycling oder so, keine Ahnung, das ist irgendwie der Recycling-Dachverband-Dude und dort einer, der dort drin hockt. Und der hat halt irgendwie gemeint, sie seien jetzt gerade in der Entwicklung von einem schweizweiten Plastik-Recycling-Ding. Und wenn das sobald das rum ist, werden sie das natürlich auch gross rausposaunen, dass es das gibt. Und, weil im Moment ist es so eine verzettelte Sache. Oder? Es gibt gewisse Gemeinden, die haben irgendetwas, wo irgendwie halt dann Plastik kannst abgeben und so weiter. Und in einen speziellen Sack und so, wo du dann zahlen musst und bla, oder? Und das wird dann meistens ins grenznahe Ausland verschifft. Das Plastik und dort irgendwelche Recyclinganlagen halt sortiert und dann weiterverarbeitet. Oder?
Ja.
Aber natürlich will man das auch in der Schweiz können machen. Oder? Also das ist halt schon so ein Punkt. Ich glaube, dort passiert einiges im Moment. Genau, und die Idee bei ihrem Programm ist, was jetzt, wo vielleicht sogar noch das Jahr kommt oder das nächste Jahr, das ist, dass du halt so Plastik plus, also normale Haushaltsplastik plus fucking Tetra-Packs kannst du recyceln mit dem. Also das ist so das Ziel von der, das erklärte Ziel von dem. Genau. Mhm. Und dann ist so ein bisschen, die Frage, wie sich das ausbreitet. Aber eigentlich müsste eben ihr Ziel ist schon, dass das so einfach geht wie PET-Recycling schlussendlich.
Ja.
Das muss das Ziel sein. Und das ist so da sag. Aber klar, ein anderer Dude hat halt gemeint, das ist glaube ich einer von der ETH gesehen, wo dort irgendwie Verfahrenstechnik oder so etwas macht und halt zum Thema Recycling, Plastikrecycling irgendetwas publiziert hat. Da ist sie noch gefragt, wie denn das aussieht. Und der hat halt auch gemeint, irgendwie, ja, es braucht nicht nur ein Recycling, sondern wir müssen auch weniger Plastik brauchen.
Das ist genau mein Link gewesen.
Es ist halt beides, oder?
Ja.
Weil, selbst wenn wir irgendwie Recycling machen, auch wenn die Entwicklung und der Verbrauch von Plastik bis ins Jahr 2050 so weiter steigt, wie er jetzt ist, dann werden wir dann das Problem haben, dass uns alles Recycling nichts nützt und dass wir gleich noch neue Ressourcen rein müssen führen, dass es nicht ein Kreislaufgeschicht wird.
Ja.
Das heisst, du musst wirklich auch, man muss wirklich auch einen gesellschaftlichen Wandel, braucht es schon auch, dass das ein bisschen zurückgeht,
die
ganze Sache.
Aber es gibt auch sicher Alternativen zu Plastik. Also, dass man
in vielen Orten schon, gell? Aber halt, dann gibt es halt gleich so einen eingeschweißten Käse oder so etwas.
Ja.
Ist halt einfach irgendwie.
Aber das kann man nicht angehen, dass es dort nicht Alternativen gibt.
Ja, es ist halt. Gleichzeitig ist es halt auch etwas, was zu tun hat mit so der Lebensmittelgüte und Sicherheit und all dem Zeug. Also, du willst ja nicht, dass irgendwie dein Käse vergammelt, weil er falsch verpackt ist, oder? Weil dann hast du halt auch noch das Problem vom Food Waste und dann halt das Zeug nachher gleich wieder vordrührst, oder? Und das ist dann halt auch.
Das ist nicht geil,
vielleicht noch ein grösseres Problem.
Klar, ja, klar.
Also, wenn dann das massenhaft passiert. Aber es ist nicht mega konkret geworden, in welche Richtung dass es dort jetzt eine Lösung gibt.
Das fände ich halt noch spannender, aber oder?
Das wäre auch spannend. Aber für mich hat es halt so ein bisschen bestätigt, so mein Eindruck von, es gibt nichts Offizielles, das ist alles ein Fleckenteppich, wo irgendwie so halb vielleicht funktioniert, wo wahrscheinlich nicht ganz dumm ist, aber gleichzeitig halt auch so ein bisschen Und es gibt nicht so richtig das Commitment. Und jetzt gibt es offensichtlich das Commitment, wo irgendwie endlich mal was passiert von einer Stelle, wo es effektiv einen grossflächigen Einfluss hat.
Okay.
Genau.
Immerhin.
Das ist so mein Takeaway.
Ja.
Und da bin ich gespannt, was kommt.
Ja. Ja. Also ich mache nach wie vor kein Plastiktraining da.
Nee, gar nicht.
Und das ist halt einfach Kacke.
Ja, das ist scheiße, ja.
Ist so. Ja. Ja. Ich träume halt immer noch davon, dass halt Lebensmittelindustrie, dass es dort einfach ich fände geil, wenn wir, aber das Problem ist halt einfach, wie kommen wir dorthin, dass halt die ganze Verpackung nicht braucht, oder? Mhm. Das fände ich halt geil. Und die Frage ist halt, wir haben uns halt so daran gewöhnt, dass man unterwegs konsumiert, oder? Und dann ja. ist genau das wiederverwendbare Verpackung oder so, ist halt genau wieder vergessen, quasi.
Ja, ja.
Das ist halt das Problem. Und für das muss halt nur gelöst werden. Im Moment, da habe ich jetzt, ich halt so mal klein angefangen mit, ich habe so Netzle zum Früchte und Obst rein.
Habe ich auch, ja.
So, und das ist schon mal cool, oder? Da haben sie jetzt schon mal nicht die blöden Plastiksäckchen, aber das ist natürlich ein Tropfen von heißen Stein, oder?
Klar, aber ja, ja.
Wenn das halt skalierst und auf alles anwenden kannst, oder? Ja. Und wenn, halt, wenn du anfängst, Behälter mitnehmen, inladen,
ja.
dein Zeug rein tun.
Es gibt ja so Läden, gell?
Ja, ich weiß. Kannst, ich weiß, die gibt's.
Es ist halt nicht irgendwie grossflächig.
Ja, skaliert halt nicht momentan, ja. Ja. Und ich frage mich halt, wenn wenn man das mal in die Richtung kann, oder? Und
ja,
halt, gerade mit so Sachen wie Joghurt, Käse und so weiter, oder?
Mhm.
Wenn kann man dort mal an einen Ort, wo das eher nicht realistisch wäre, oder? Ist halt.
Ja, das sind halt auch gerade relativ heikle Sachen.
Ja.
Weil das muss irgendwie ordentlich kühlt sein, das muss irgendwie luftdicht verschlossen sein und so weiter.
Ja.
Bei so einem Äpfel ist es halt egal, oder?
Genau. Ja, ja, es ist ja so, ja.
Ja, das sind genau die heiklen Sachen. Oder auch tiefgefrorenes Zeug zum Beispiel. Da wird es auch schwierig ohne Plastik, oder?
Ja.
Nachdem.
Ja.
Weil ist dann halt nicht mehr portionierbar, wenn du so einen riesen Klotz, keine Ahnung, Erbsen hast, die zusammengefroren sind.
Wobei, ich habe das Gefühl, dort musst du einfach mit Materialien kommen, die halt bio, wie nennt man das, also kompostierbar
sind. Kompostierbar sind, ja. Stimmt, zwei mit dem.
Ja. Also ich halt grosse Hoffnung in kompostierbare Verpackungsmaterialien für so Zeugs, wo es eben halt nicht easy geht, um einfach...
Genau, ja. Oder halt Zeugs aus Papier oder so etwas. Aber sobald es irgendwie mit Feuchtigkeit zu tun hat, wird es schwierig mit Papier.
Aber mir hat gerade erzählt letzthin, dass er Joghurt gekauft hat, wo gestanden ist, dass es kompostiert oder zumindest es ist nicht Plastik gewesen, quasi. Kompostiert bin ich mir nicht ganz sicher, aber es ist nicht Plastik gewesen, scheint's. Das ist, glaube ich, Karton gewesen sogar. Okay. Also scheint's kann man Joghurt mittlerweile quasi kartonmäßig im Zeug abdingsen. Keine Ahnung, wie das geht, weil es tönt ja nicht sehr unrealistisch.
Ja.
Aber das heißt, sich angefühlt wie so Plastik quasi, aber es sei Karton gewesen.
Crazy.
Das finde ich auch noch
krass. Ja, es passieren ja auch Sachen. Also es ist nicht so, als würde nichts passieren, aber es ist halt noch sehr verhalten insgesamt.
Ja.
Ist mein Eindruck.
Ja.
Ja, ich bin gespannt, ob das Plastikrecycling dann kommt und ob es irgendwie einen grossen Impact hat.
Ja.
Weil ich glaube eben schon auch, es ist ja schon so, dass irgendwie Leute recyceln schon, wenn es irgendwie einfach genug ist, oder? Also,
den Eindruck habe ich auch.
Es ist einfach irgendwie, wenn es mühsam ist, machen sie es nicht, oder? Wobei ich habe jetzt gehört, zum Beispiel, es gibt ja an den grösseren Bahnhöfen gibt es die vier die Recycling-Kübel mit den vier Dinger. Und das weiß ich, glaube ich, wieder abschaffen.
Ja, das hat ja Corinne erzählt.
Ja, genau.
Furchtbar.
Ja. Das wird mich richtig nerven.
Ja, mio.
Weil ich dann meine hure Aludose, die ich irgendwie im Zug konsumiert habe, halt muss mit heim wieder
nehmen. Ja, genau.
Weil ich es nicht über mein Gewissen bringe, das in einen normalen
Abfalleimer zu rühren.
Das ist einfach, das geht nicht für mich.
Nein.
Wenn ich das nicht am Bahnhof machen kann, dann schießt es mich an.
Ja, das nervt.
Ja. Oh wow.
Aber ja.
Aber die Leute bringen es scheint nicht genug gut auf die Kette, das irgendwie zu machen.
Trennen, ja.
Am Bahnhof. Ich weiß nicht warum.
Ja.
Ja. Sie kehren einfach nicht. Ja. Oh well.
Ja. Ich habe noch von meinem Bruder sogar einen SRF-Artikel. Nein, es ist sogar ein Video, quasi mit Zeitmarke, ein Videolink quasi, quasi zu irgendeiner Konsumentensendung.
Ja.
Haben sie mit einem Wissenschaftlerteam haben sie geredet. Und das ist endlich mal eine Erklärung für das Verhalten, das ich selber schon gemerkt habe. Also ich habe Pollenallergie, unter anderem Bier, ich habe jetzt abklären lassen, Anfang dieses Jahr, was ich wirklich allergisch bin.
Mhm.
Und unter anderem Birken und Roggen. Keine Ahnung. Gräser, ja, scheint. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, auf dem Land ist es nicht schlimmer wie in der Stadt. Im Gegenteil, ich habe immer das Gefühl gehabt, in der Stadt ist fast noch ein bisschen schlimmer teilweise. Meine Pollenallergie, was ich immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht intuitiv gefunden habe.
Ja.
Und die haben jetzt eine Erklärung für das geliefert. Nämlich, jetzt wird es spannend, so klassische Schadstoff, also so Stickstoff haben sie zum Beispiel gemeint. Ist das das Klima?
Ja, nein, ist nicht das Klimading unbedingt, aber bei Diesel kommen so Stickoxid
raus. Das und bei CO2 bin ich mir nicht sicher, ob das auch noch einen Einfluss hat. Aber so
die Feinstaub hat das auch einen Einfluss oder nicht so?
Ist das leider schon zu lange her, dass ich das geschaut habe. Aber ja. du musst ein Ding anschauen. Hast du Allergien? Mhm. Nicht, okay. Musst den Link
gar nicht
anschauen.
Ist das aggressive Stadtpollen? Ist es das?
Ja.
Okay, aber das ist schon älter.
Quasi. Also wie alt?
2011.
Ach schon? Nein, es müsste schon aktuell sein.
Okay.
Ja. Also ich finde den Link sicher noch durch
zugeschickt
worden.
Ja.
Jedenfalls die so die klassische also wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob es Abgas ist, aber halt Sachen, die in der Stadt quasi in der Luft sind, viel mehr wie auf dem Land. Aufgrund von Abgas vermutlich von den Autos, die gehen jetzt mal stark davon aus. Die führen dazu, dass Pollen, gerade von der Birke zum Beispiel, halt es offenbar hat es Auswirkungen auf die Pollen von der Birke und macht genau die Protein, also ausgeprägt drin immer mehr von diesen Proteinen, wo halt Allergen sind. Quasi es sind gewisse Proteine in den Pollen, die lösen die Allergien aus bei den Leuten. Und genau die Proteine sind dann ausgeprägter oder halt einfach aggressiver. Aufgrund von der Stickstoff- und anderen Stoffbelastung. Das heißt, wirklich können im Labor nachweisen. Quasi sie haben quasi Stadtluft simuliert und haben Bäume wachsen lassen, quasi kontrolliert mit mehr von diesen Dingen und haben nachher Pollen angeschaut und haben genau gesehen, hey, ja, quasi die Stadtbäume mit simulierter Stadtluft haben aggressivere Pollen. Das ist schon hart. Also so,
was?
Ja. Und das erklärt auch, dass es in der Stadt halt dann, je nachdem, fieser ist.
Ja, ja.
Spannend. Ja, habe ich auch sehr spannend gefunden.
Spannend, ja.
Siehst du mal eine Erklärung dafür, dass das Phänomen habe ich auch festgestellt. Ich habe das Gefühl, in der Stadt ist nicht unbedingt, habe ich nicht weniger Allergien.
Ja. Ja. Das ist interessant, würde man nicht denken.
Eigentlich. Nein, würde man nicht denken.
Aber ja, ich meine, klar, in der Stadt hast du halt auch andere Shit, wo in der Luft ist, oder? Wo du
vom
Land nicht hast.
Das schon, ja.
Also,
ja. Aber dass es halt direkt Auswirkungen hat auf die Pollen, finde ich schon nochmal heftig.
Ja.
Ja.
Krass.
Das habe ich einfach nochmal teilen.
Gut, ja. Mal anschauen, wenn man ein Problem hat. Mit
ja.
Ja, zum Glück nichts von dem.
Ja, mega du Glückliche.
Yes. So, ich kann noch erzählen von etwas. Und zwar bin ich im Chor-Weekend gewesen.
Tada.
Das ist ja immer ein grosser Spass.
Mit dem Bastard-Chor.
Ja. Mit meinem einzigen Chor.
Ja.
Mit dem Chor Basel. Sind wir gewesen in Stein.
Ah, ja, genau.
Stein, Appenzell, Ausserrhoden.
Okay.
Stein, AR. Genau. Und zwar, das läuft ja immer so, dass wir irgendwie uns quasi einladen irgendwo. Und dann durch das Wochenende gehen proben und halt da so Völkerverständigung machen. und in dem Fall haben wir Kontakt gehabt mit einem Chor in Stein. Und zwar ist das Schützenchörli Stein. Und die sind halt so, wie man sich so einen Appenzeller Chor vorstellt, also halt so mega traditionell. Also so
mit Tracht.
Mit Tracht und allem, ja. Und dann halt haben sie so die Zeierli, heissen die, haben sie dann so vortragen. Das sind eben so die traditionellen Jodel- Geschichten. Und wir haben zusammen ein Konzert gemacht, ein kleines. Also wir sind Freitag angekommen und haben dann eingecheckt in dem Hotel. Also es ist halt so ein Gasthaus, gell? So ein, kannst du dir vorstellen, ein Landgasthaus. Wo irgendwie ich schlafe fast den Grind an, überall dort drin. Oder?
Logisch,
das ist so, in der Gang ist es einfach so, ja, Dach ist einfach, ja. Und nachher im Zimmer hast du so die kürzeste Bettdecke von der Welt gehabt. Also die ist mir ohne Spass bis zu den Hüften gegangen.
Wow.
Also ich habe mich nicht können zudecken mit dieser Bettdecke.
Oh nein.
Ich musste dann das Ding, das Duvet abziehen von der Decke, um mich können ganz bedecken mit der. Das
oh nein. Das war
furchtbar gewesen in dem Sinn. Aber ja, an sich sonst sehr, sehr schön. Genau, das haben wir reingecheckt. Nachher haben wir Probe gehabt in der Schule dort, in der Schule zu stehen. Es gibt auch nur die Schule in Stein, also eine.
Ja.
Und genau, dort haben wir, die haben wir brauchen als Probelokal. Und nachher am Samstag haben wir uns dann zum ersten Mal getroffen mit dem Chor zur gemeinsamen Probe.
Mhm.
Weil wir haben so ein Programm halt gemacht gehabt, wo wir so gewisse Sachen zusammen singen. Wir haben zwei Stücke haben wir zusammen gesungen.
Mhm.
Oder drei sogar noch Zugabe.
Ja.
Und nachher hat jeder noch so seinen eigenen Block gehabt, wo wir unsere eigenen Sachen gesungen
haben. Ja.
Separat. Und genau, das war nachher am Samstagabend gewesen.
Mhm.
Und darum haben wir am Morgen Probe gehabt für das. Und das ist also wirklich auch, ich meine, das sind gute Leute, aber es ist so, es sind schon Welten aufeinander getroffen.
Ja, kann man vorstellen. Kannst
du dir gut vorstellen.
Ja.
Also gerade so politisch ist das irgendwie, ja, ist das etwa so weit weg, wie es geht. Basel-Stadt und Appenzell-Ausserrhoden.
Ja.
Von dem her. Ja, aber es war sehr, sehr spannend gewesen. Und nach der Chorprobe haben wir dort das Mittagessen. So Pizzeria. Ist noch cool gewesen. Und nachher haben sie uns so ein bisschen ihre Kultur näher gebracht.
Okay.
Haben sie quasi so, es hat so verschiedene Stationen gehabt, wo man hat verschiedene Sachen können anschauen und ausprobieren und so. Und das eine ist so das Klausen-Zeugs gewesen. Also sie haben so ihr Neujahrs-Ding, ist so eine spezielle Tradition.
Mhm.
Wo sie dann irgendwie so rumlaufen mit so Anzeigen voll so richtig so fette Glocken.
Okay.
Also Schellen halt.
Aha.
Und dann kannst du halt, die Gumpen sie so umeinander und es macht einen Uhuren Mais.
Ja.
Oder dann halt die Kuhglocken, also die grossen Kuhglocken, die halt so mega schön verziert sind und alles. Und die halt richtig schwingen, so, das ist auch so ein Ding. Dann hat sie so, was ich auch gar nicht checken habe, dass es das gibt, das hat, glaube ich, auch mit dem Ding zu tun, mit dem Klausen. Die haben so Huben, also so mega krass verzierte, crazy Dinger, die du auf dem Kopf trägst, die irgendwie x Kilo schwer sind.
Okay.
Und genau, und dann ist das irgendwie jetzt Teil von dem vom Umzug, dann, was sie dann irgendwie machen. Also es ist ultra krasse Traditionen von dem her, weißt du,
yeah.
Also denkst, weißt du, wo es nichts Vergleichbares gibt, irgendwie zu Alten.
Ja.
Weißt,
ja, ja.
Keine Chance, dass du irgendetwas findest, was in die Richtung geht. Und dann, genau, und das andere ist noch gesehen, das Talerschwingen. Das hast du sicher auch schon gesehen oder gehört.
Ja.
Du hast so eine Schüssel, wo so konisch ist.
Ja.
Konische Schüssel. Und nachher hast du einen Fünfliber, wo in dieser Schüssel.
Ah, ja, das kennt man.
Oder, und dann gibt es so einen Klang, oder? Und dann hast du halt irgendwie drei von diesen Schüsseln und jede hat eine verschiedene Größe durch einen verschiedenen Klang. Und es gibt dann, das ist so als Hintergrundgeräusch für so ein Jodelstück zum Teil. Mhm. Machen sie das.
Ja.
Haben sie uns auch vorgeführt dann. Und das braucht auch schon noch so ein bisschen Skill, dann irgendwie den Taler richtig da drin in den Schwingen
ja, ja,
und klar, so. Oder? Das musst du dann auch ein bisschen üben. Überhaupt mal zum Laufen zu bringen.
Mhm.
Genau, also das sind so die Sachen, die sie uns dort gezeigt haben, das war sehr spannend gewesen. Wirklich. Recht cool. Wir müssen unbedingt noch ein Stück verlinken von ihnen, wo man sieht, wie sie so drauf sind. Also es ist wirklich krass, das sind alles Männer, oder?
Mhm.
Auch bei den Traditionen natürlich, ist alles Männersache, oder?
Natürlich.
Das ist dann auch so ein Punkt gewesen, wo so ein bisschen die Meinungen auseinandergegangen sind, so von wegen. Das ist dann alles so ein bisschen, ja, ich meine, es gibt schon Frauen, die das mitmachen, aber es ist so, das ist eigentlich schon eine Männersache und so, weißt du. So. Das ist dann auch so ein bisschen, ja, also es ist dann schon alles noch sehr, sehr traditionell und sehr irgendwie, ja, Und so auch, ich meine, es hat keine Ausländer in ihrem Chor natürlich. Und, weißt du, ja, klar. Und auch niemand, der nicht im Appenzell aufgewachsen ist, mehr oder weniger. Oder? Mhm. Also, wenn du dann irgendwie reinziehst und so und in den Chor willst, dann musst du dich schon anstrengen und so. Und ich habe gehört, scheint sogar, du müsstest einstimmig angenommen werden. Also alle müssen für dich stimmen. Also sie stimmen dann alle ab darüber, ob du darfst zugehören oder nicht. Mhm. Und es muss also einstimmig sein, dass du in den Chor aufgenommen wirst. Also es ist schon ein ziemlich elitäres Gehabe zum Teil.
Ja.
Aber ja, sie haben auch wirklich Skills. Also es ist echt krass.
Ja.
Also sie ist, dort hat es, weißt du, also nur Männerchor hat vierstimmig singen, sein Meisterzeug, glaube ich.
Mhm.
Und du hast meist, oder sogar mehr, aber sicher drei, du hast immer drei so Melodiestimmen,
mhm.
und quasi so, ja, Jodeln und nachher hast du nachher so, also sind so Zeierli, funktionieren so, du hast zuerst so dreistimmige quasi Melodie und nachher an einem gewissen Punkt kommt dann so die Harmonie rein vom Rest vom Chor.
Mhm.
Oder? Und das ist dann auch nochmal, keine Ahnung, vierstimmig wahrscheinlich.
Ja.
Und das ist, also die Melodiestimmen sind mega krass, weißt du? Mhm. Also das ist so, ja. Die haben richtig Skills. Die können hure hoch singen auch und so. Also es ist so, das ist wirklich so alt Lag und so, wo die singen. Also es ist wirklich heftig. Also schon sehr geil.
Mhm.
Und dort mit denen zusammen haben wir auch so ein Zeierli gesungen. Das ist wirklich eine Show gewesen.
Ja.
Und sie sind recht beeindruckt gewesen, dass wir das so gut können.
Ah, okay. Nice.
Das ist auch lustig gewesen. Ich glaube, sie haben uns ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, sie sind auch von unseren Stücken dann recht beeindruckt. Es ist natürlich alles völlig anders als das, was sie singen. Oder?
Ja, logisch, ja.
Ihr Zeug ist alles sehr traditionell. Mhm. Und unser Zeug ist dann halt eben, wir haben ja auch gewisse Sachen, wo so eine Choreo ist und weiss nicht was, oder geht es ein bisschen ab, so.
Mhm.
Ein bisschen, ja. Und dann eben halt auch modernere Sachen, so jazzige Sachen und weiss nicht was, oder? Mhm. Wo dann, wo schon sehr anders ist als das, was sie singen.
Logisch, ja.
Aber ja, es war eine sehr, sehr schöne Sache gewesen. Am Sonntag sind wir dann noch, hast können auswählen, ob dein Ding willst, ins Volkskundemuseum dort in Stein.
Mhm.
Appenzeller Volkskunde halt irgendwie, was auch immer, Traditionsbla. Und die andere Option ist die Schaukäserei, Appenzeller Schaukäserei, hat es dort.
Ja.
Dort. Und da bin ich dann gewesen mit der und haben dort zeigen lassen, Geheimnis zeigen lassen.
Aha, wow.
Appenzeller Käse, so, klar. Ein Geheimnis auf der Spur.
Ja, so. Ja.
Genau. Und dann, also mega dumm. Sie haben so ein Museum oben drauf und so. Und wir haben eine Führung gehabt darüber. Mhm. Und nachher siehst du so runter in der Produktion. Also die haben dort wirklich so eine echte Käseproduktion, irgendwie so einen riesen Tank mit 6000 Liter Milch drin, wo dort halt irgendwie vor sich hin wabert mit den Mischdinger und so, was Lab dann halt irgendwie die Arbeit macht und nachher wird das Zeug mit einem Roboter abgefüllt in so Formen und all so Zeug, oder?
Mhm.
Also du hast dort wirklich können, kannst dann zuschauen beim Arbeiten dort stundenlang, wenn du lustig bist. Und nachher so weiter hinten hat es dann noch den Lagerraum, wo so ein Käseroboter.
Das ist Mathilda, unser Käseroboter.
Genau so.
Ja.
Und und dann siehst du den Käseroboter, wie er halt irgendwie die Käse immer so ab dem Ding nimmt. Also so immer so Bretter, wo auf so Stangen liegen, und dann nimmt er halt so ein Brett, wo drei von diesen Käseleib drauf sind, fährt mit denen ab. Und also ist so ein Hochregal-Ding,
weißt
du, irgendwie 4 Meter hoch ist oder so. Fährt mit denen ab, dümpft die irgendwie in so einen Salzlaken, wo sie halt müssen, gepflegt werden damit. Und fährt die dann wieder rauf und früher schiebt sie ins Regal und dann macht das dort irgendwie 24 Stunden. Wenn der erste fertig ist und
kommt
schon wieder der nächste
dran. Ja. Krass.
Also es ist wirklich so, das ist auch Arbeit, die du nicht von Hand machen kannst in dem Maßstab.
Das
ist krass. Das ist, ja. Genau, und dort in dieser Ecke geht es dann so um den Kräutersud, mit dem sie eben die Käse da so irgendwie pflegen, also Kräuter, Genau, Zeugs. Und dort hast du dann irgendwie so eine Station, wo du die verschiedenen Kräuter kannst anschauen kannst und so, aber nur ein paar von denen natürlich, nicht alle. Wenn du alle 42 Kräuter würdest, sehen, dann würdest du ja wissen, was das Geheimnis ist und jada, oder? Und das ist halt lustig. Dann hat sie so, hinter dran hat sie so eine Vitrine, wo so eine Kolbe drin ist, mit so einer, irgend so einer gelb-braunen Flüssigkeit und dann eben so der ganz geheime Kreuzzug ist. Und die Vitrine hat ein Schlüsselloch und so und dann hat dann sagt sie so, die Frau, die die Führung gemacht hat, so, und jetzt kannst du, und hat jemand genommen von unserem Chor, und so, jetzt kannst du da mal die Vitrine aufmachen und das Ding rausnehmen. Und jetzt mit dem Angang mit dem Schlüssel passt nicht. So. Mhm. Ja, das kann man natürlich nicht, weil das ist ein ganz großes Geheimnis und das darf niemand und so. Und
da, oder? Ja, klar.
Das ist so für Show, mega dumm.
Ja.
Dann hat sie noch erzählt, ja, eben da, dass sie irgendwie das Rezept von dem Kräutersud, dass sie also irgendwo auf einer Bank verschlossen und so weiter. Mhm. Und es gibt nur zwei Leute, die wissen, wie das Rezept ist und so. Mhm. Also die ganze Coca-Cola-Story im Grunde genommen.
Ja, genau.
Also so, die dürfen auch nie zusammen in ein Flugzeug und der ganze Bullshit.
Ja.
Wahrscheinlich dürfen sie zusammen Auto fahren,
was
dann wieder die ganze Sache ad absurdum führt
für
mich jetzt. Aber
ja.
das sind genau so die Sachen, die dann ein bisschen lustig sind.
Ja.
Aber ja. Aber nein, und dann haben wir noch so ein bisschen Käse können probieren, verschiedene. Mhm. Das war cool, kann man machen.
Ja.
Also wenn man mal zu stehen ist, kann man in die Schallkäse reingehen. Oder man kann auch auf Stege für die Schallkäserei. Ja. Das ist wirklich eine schöne Gegend dort auch.
Ja.
Also wirklich so, halt, wie man sich das vorstellt. Also wirklich, es hat so was vom Auenland. Oder?
Mhm. Genau, dort haben wir nämlich Autofahrer gelernt.
So, genau.
Und ich habe genau das gleiche gesehen.
Grüne Hügel und so.
Genau.
Und, ja. Und hinter dran hast du dann doch nochmal irgendwie den Santis. So ja. Aber ja, es ist
ich
so.
Ich habe dort Autofahrer gelernt.
Ah, sehr schön. Ja, es ist eine sehr schöne Gegend zum Autofahren.
Ja. Ist ja so.
Ist ja so. Also ja. Kann man machen.
Ja.
Also Appenzell ist nicht schlecht. Kann man schon machen.
Nice.
Ja, ist wirklich cool gewesen. Und ja, ich habe wirklich das Gefühl, es hat auch effektiv was zu der Völkerverständigung beigetragen.
Das glaube ich schon,
Der Ausflug so. Auf beide Seiten.
Ja.
Weil du hast dann wirklich, also ich meine, zu oben bist dann halt dort, da sind wir halt dort in der Beiz gesehen, oder? Und
haben
halt irgendwie gesoffen zusammen und irgendwie berichtet, oder?
Aha.
Also das ist schon viel so Austausch passiert in dem Sinn.
Ja.
Und dann halt auch eben so wieder etwas gesungen zwischendurch, oder? Und
ja,
so und die Leute bespaßt, die dort sonst noch waren im Restaurant. Und
ja,
so.
Ja.
Weißt du, so, was du halt machst als Chor.
Ja.
Das ist noch lustig. Ja.
Das ist geil.
Das ist wirklich sehr cool gewesen. Ja, genau. So viel zu dem Thema.
Was gibt es Neues bei Le Rocher?
Le Rocher. Es gibt wahrscheinlich viel mehr Neues als das, was ich jetzt hier erzählen kann, weil ist alles schon wieder vergessen. Aber wichtig ist, wir haben bei unserer Solaranlage, die ist jetzt effektiv komplett, wir haben unseren Akku bekommen.
Wow.
Nach etwa einem Jahr warten haben wir unseren scheiß Akku bekommen für die Solaranlage.
Aha.
Und das braucht es schon. Also man muss so einen Akku haben, weil sonst kann man halt effektiv den Strom nicht brauchen, was dort anfällt. Also wir haben jetzt auch schon jetzt im März irgendwann ist eigentlich mega schönes Wetter gewesen.
Mhm.
Und dann ist wirklich ein Tag lang hat die Sonne geschonnen. Und ich habe irgendwie dann frei gehabt. Es war Samstag oder Sonntag, bin ich sicher. Und ich habe dann irgendwie drei Maschinen gewaschen mit am Tag und zweimal den Tumble laufen lassen.
Mhm.
Und gleichzeitig ist der Akku auf 100% geladen worden.
Oh, wow.
Also,
okay, ja.
Wenn richtig die Sonne scheint, bringst du den Strom nicht weg.
Ja.
Also das ist, du füllst den Akku und kannst alle Geräte anlassen, wo du irgendwie, wo dir irgendwie in den Sinn kommen und gleich hast du noch Strom, den du verkaufen kannst.
Also,
das ist wirklich absurd, was das ausmacht, wenn es ein bisschen bewölkt ist und wenn die Sonne richtig drauf bretscht. Also das ist wirklich krass.
Ja.
Aber was man halt auch, und eins von unseren Panels scheint kaputt zu sein. Das ist auch so ein Punkt. Ich habe ja eine App, wo ich schauen kann, wie viel Output jedes Panel bringt. Mhm. Das ist noch cool eigentlich.
Mhm.
Aber jetzt haben wir gerade 4 Kilowatt im Moment, die produziert werden.
Also, das ist ordentlich, oder?
Das ist sehr ordentlich,
ja.
Und irgendwie 2,5 davon landen in der Batterie gerade.
Ja.
Also, siehst du es gerade live.
Ja.
Und du kannst halt da, du kannst schauen, weil das ist, das sind unsere Panels, oder?
Ja.
Und du siehst halt das, da hat 0 Wattstunde.
Ja.
Da kommt überhaupt nichts raus.
Ja, entweder ist der Sensor kaputt oder das Panel, oder?
Man weiß es nicht, ja.
Ja.
Und sie sind schon, es ist natürlich am dümmsten Ort, das Panel. Mhm. Also es ist ganz oben auf dem Dach.
Mhm.
Am Ecke, also noch am hinteren Ecke, wo du überhaupt nicht ankommst.
Ja, scheiße.
Sie sind schon mit Drohnen drüber geflogen, also ja, die uns installiert haben und haben dann nichts gesehen.
Ja.
Also, ja. Hoffentlich flicken sie das dann irgendwann ja, auch noch auf Garantie oder so, weil es ja, kann ja nicht sein, dass das nicht funktioniert.
Ja.
Jetzt schon. Genau. Aber ja, unser Akku ist jetzt da wieder auf 58%.
Nice.
Wenn es so weitergeht, wird er voll heute.
Ja.
Genau. Und in der Nacht, also...
Wie viel entladen wir in der Nacht?
Ja, er wird leer.
Aha.
Durch die Nacht. Also normalerweise, also wenn es gut läuft, dann hebt er die Nacht durch. Also dann kannst du halt wirklich autonom sein in dem Sinn.
Also sie sind dann auch, wenn das über Nacht ja, schafft, sind sie eigentlich quasi autonom?
Ja, quasi. Also wir haben auch schon Autonomiegrad von über 90% gehabt. Was recht cool ist.
Das ist geil, ja.
Aber eben, die Sonne muss halt wirklich
brechen. Das heisst, wir haben aber auch noch Kapazität für normal einfach einen Akku, oder?
Ja. An sich schon, ja.
Ja. Wenn er den vollbringen, heisst das, dass er eigentlich auch noch einen anderen, je nachdem,
ja,
füllen könnten
ja,
und dann in der Nacht halt auch den wieder brauchen könnten.
Genau,
ja,
potenziell schon, ja.
Ja.
Ich glaube, auf was es rausläuft irgendwann, ist, dass wir einfach eine zweite Anlage daneben stellen.
Mhm.
Das Problem ist ein bisschen, unser Wechselrichter kann nicht so viel.
Mhm.
Also wir haben da ist ein bisschen, ja, also der, für das System ist er länger, oder? Aber ja, wenn jetzt mehr Panels hast, ja, dann fallen zu viel Watt raus, dass der Wechselrichter klar kommt mit dem.
Ja.
Also der kann glaube nur 5 Kilowatt oder so.
Ja.
Und genau, und dann musst du ein neues System haben
oder
das austauschen für einen grösseren Wechselrichter oder so.
Ja.
Wenn wir dann schauen. Aber von dem her, was realistisch ist, dass es einfach ein separates zweites System gibt.
Mhm.
Mehr oder weniger.
Okay.
Wo dann die Panels würden wir dann richtig, mehr richtig Osten tun.
Mhm.
Dann ist gegen die Strasse. Mhm. Weil das ist schon so, dass du das merkst sehr, so am Nachmittag am 5 Uhr oder so, 4, 5 Uhr rum, ist der Schatten vom Haus komplett auf den Panels.
Aha,
ja. Und dann hast du nichts mehr.
Ja.
Oder? Das heisst, in die Richtung wäre es schon noch cool, auch noch etwas zu haben.
Ja.
Und sind wir am Überlegen. Aber eben, ich meine, das kann auch noch dauern, bis wir dann wieder das Geld zusammen haben, um das zu machen.
Ja.
Aber ja, das sehen wir dann. Aber ja, das ist sehr cool. Also Akku ist cool, muss man haben. Richtig. Ja, bei der Küche ist es auch weitergegangen. Wir haben beide Wohnungen haben jetzt funktionieren von komplett funktionalen Küchen.
Nice.
Funktioniert alles, aber wir sind noch... Das war jetzt halt auch das Problem gewesen, mit der Icon, ist der Flo sehr beschäftigt gewesen,
ja,
der zu arbeiten. Und jetzt ist er auch noch mal in Südkorea gewesen. Mhm. Also er, der ja unsere Küche hauptberuflich baut,
ja,
der hat jetzt zu viele andere Sachen zu tun gehabt, um dort substanziell weitermachen.
Ja.
Aber ja, das kommt jetzt dann wieder wahrscheinlich im Sommer.
Okay.
Oder im Frühling, Sommer, dass wir an diesen Küchen weitermachen. Ist auch cool, dann kann man das hure Linoleum draussen kleben. So. Das wird dann auch cool sein, weil wegen der Geruchsentwicklung auch so, weil der Leim, den du brauchst, der stinkt mega fies. Mhm. Also so, dass du wirklich das Gefühl hast, eigentlich sollte man irgendeine Schutzmaske anhaben. Mhm. Weil da bekommst du wirklich Grindweh von dem Zeug. Aber wenn das draussen ist, ist es halt wieder... ist es halt wahrscheinlich wieder einfacher zu machen. Genau. Und dann eben ja, mit all die Fronten von der Küche müssen wir halt noch fertig machen.
Mhm.
So Türen und so für die Schäftli und alles. Und, ja. Kommt alles. Dauert einfach. Und dann haben wir noch im Garten ja, Sachen gemacht, beziehungsweise vor allem Steffi und Flo. Und ist relativ, also im Moment ist es krass, jetzt ist halt, ja, ist alles am Blühen und Sprießen und so weiter, es ist mega krass gerade. Ist halt anders am Abgehen, der Garten.
Mhm.
Ja, und wir haben eine gewisse neue Nutzpflanze jetzt noch. Das ist ein kleiner Gemüsegarten hat es jetzt noch und so. Und Chilis kommen jetzt dann irgendwann raus. Und Tomaten.
Ja.
Genau.
Sehr geil.
Also. Kommt alles. Kommt gut.
Ja, muss wieder mal schauen.
Ja, Kommst du mal wieder vorbei, ja.
Ja.
Also gerade jetzt ist der Garten echt sehenswert.
Ja.
Ja. Ja, das ist das zum Roche. Dann können wir noch kurz ein Maskium machen.
Ja, ganz ein kurzes.
Ganz kurzes Maskium. Ja, du hast Dings gesehen, oder? Der Raketenstart, also beziehungsweise die Aufzeichnung davon. Mhm. Wo jetzt grad gewesen ist, vorgestern.
Ja.
Genau. Und das ist der Test gewesen vom Starship.
Ja.
Und zum ersten Mal, wo sie das Raumschiff und den Booster zusammen gestartet haben.
Mhm.
Als komplett integriertes System. Und und das Ziel von dem Test ist eigentlich gewesen, schlussendlich, es soll starten, es soll Stage Separation machen und der Booster soll nachher quasi weich im Wasser landen, also quasi nicht am Land, sodass man ihn wieder brauchen könnte, sondern halt wirklich auf dem Wasser so quasi landen. Das haben sie am Anfang mit der anderen Rakete auch so gemacht, um halt testen, ob die Landung funktionieren kann. Und Starship selber, also die obere Stufe, hat sollen quasi eine halbe Tour um die Welt machen und nachher irgendwie im Pazifik landen. Glaube ich. Das ist, glaube ich, die Idee gewesen, ja. In der Nähe von Hawaii. Das soll dann runterkommen nachher. Genau, ist alles ein bisschen anders gekommen als geplant. Aber ja, das ist auch Teil von der Idee gewesen. Also es ist so, sie haben mega Dings gemacht, sehr geschwind. Am Anfang im Livestream haben sie mega so Expectation Management gemacht. So. Von wegen, wir sind schon froh, wenn das Ding irgendwie abhebt. So. Und ja, jede quasi Sekunde, wo sie Daten sammeln, ist irgendwie wertvoll für das System. Genau, um nachher wissen, wie man es weiterentwickeln soll. Und ja, und es ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Ding gewesen, weil das ist die mächtigste Rakete, die jemals gestartet worden ist. Also die mit dem meisten Pfupf. Zweimal so krass wie die Saturn V, wo schon eine mega krasse Rakete war. Es gibt ein sehr schönes Video vom Scott Manley, wo das ein bisschen analysiert, was da passiert ist bei dem Start. Also wie er es immer so macht, er geht dann halt wirklich Frame by Frame durch das Video durch und schaut sich an, wo was passiert ist und wo vermutlich was kaputt gegangen ist an der Rakete und so Zeug, oder? Dort hat er mega Ahnung und macht es mega gut, um so educated guests zu machen, was alles schiefgelaufen ist. Und das Erste, was effektiv schiefgelaufen ist, wo man vielleicht nicht so richtig gemerkt hat, wenn man es live gesehen hat, ist, dass das Pad, also die Startrampe, komplett zerstört wurde.
Ja.
Also, weil die Rakete hat so eine Kraft, dass es im Grunde genommen unter dran der Beton einfach pulverisiert
wird. Ja.
Von dieser Startrampe.
Ja.
Und das ist gerade an dem Ort, wo sie es gestartet haben, also dort in Texas, ist das ein bisschen ein Problem. Weil das Grundwasser-Ding ist relativ nahe an der Oberfläche. Das heisst, du kannst nicht irgendwie ein riesen Fundament weit runterbauen.
Ja.
Aber im Grunde genommen ist das Pad kannst du vergessen jetzt. Du musst alles neu betonieren dort unten dran. Also.
Ja.
Und auch dann ist halt die Frage, ja, also offensichtlich geht das nicht, dass man so eine Rakete von so einem Pad startet.
Ja. Weil
du kannst nicht jedes Mal ein neues Pad
bauen.
Also, das geht halt nicht.
Ja.
Von dem her, ja, ist das so eine Frage, was sie dort machen.
Ja.
Es ist offenbar auch plausibel, dass die Rakete Schaden genommen hat vom Pad, wo unten dran halt kaputt gegangen ist. So.
Ja.
Dass irgendwie Teile aufgespickt hat in die Raketenmotoren, die dann irgendwie Schaden gemacht haben. Weil du hast auch gesehen, beim Start nachher, siehst du ja von hinten, siehst, welche Triebwerke an sind und welche nicht. Und es hat ja irgendwie 33 Triebwerke oder so etwas. Und irgendwie 4 oder 5 von denen haben halt nicht funktioniert am Schluss. Weil die halt wahrscheinlich kaputt gegangen sind, wo beim Start schon, also auf dem Pad quasi. Aber die Rakete ist auf jeden Fall abgehoben und unter tosendem Beifall vom Live-Publikum dort im Hauptquartier, wie immer. ist auf einer Höhe von, glaube ich, 38 Kilometer oder so gekommen, also nicht nichts,
ja.
Aber halt gleichzeitig schon auch noch weit weg davon, wo sie hätte sollen hingehen.
Ja.
Und das liegt halt wahrscheinlich schon auch ein bisschen daran, dass gewisse von diesen Motoren nicht funktioniert haben.
Ja.
Und dort hätte nachher sollen Stage Separation passieren, also ja. Die beiden Stufen auseinander gehen, und das hat nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen.
Ja.
Der Manly hat spekuliert, dass der Befehl gar nie gesendet worden ist, um die zu trennen, weil halt die Höhe nicht gestimmt hat.
Ja.
Aber wenn es nicht auf dieser Höhe ist, wo es sinnvoll ist, dann macht es halt auch keinen Sinn, das zu machen. Und ja, und dann ist sie halt wieder runtergekommen, die Rakete. Und nachher Scott Manley hat auch gemeint, es ist wahrscheinlich ein Selbstzerstörungsding, das sich aktiviert hat. Weil sonst wäre es halt weiter unten explodiert.
Mhm.
Und das ist dann halt gefährlicher,
ja. Je
weiter unten ist das Ding explodiert. Darum ja, hat es dann oben zerstört. Also, es gibt noch viel zu tun. Bis das Ding irgendwie richtig funktioniert.
Ja.
Aber es war auf jeden Fall unterhaltsam, gewesen, das zu schauen. Also es ist schon recht cool gewesen. Hat mich recht geflasht, wieder mal einen Launch zu sehen, weil ich schaue die anderen SpaceX-Launches nicht mehr, weil die sind so langweilig.
Ja.
So, wieder 60 Starlink-Satelliten.
Ja.
Die Unterstufe ist wieder gelandet. Hat man jetzt 100 Mal gesehen schon. Nicht mehr so spannend.
Ja.
Aber sowas wie eben komplett neue Raketen, komplett neue Technologie und so, und ja, schon crazy gewesen.
Ja.
Bleibt spannend, das Maskimum, sagst du. Ja, wenn wir noch etwas zu Twitter sagen, oder?
Ich glaube, nein, wir haben es schon.
Haben wir schon ausbereitet
ein bisschen. Ja, also du hast gerade...
Nein, ich habe überhaupt keinen Insight, bin nicht mehr auf Twitter. Ja. Nein, ich habe dort nicht mehr zu sagen dazu.
Ja.
Maske auch nicht mehr. Ja. Genau.
Kommen wir zu Netflix und Co.
Yes.
Ich kann vielleicht gerade kurz starten. Ist viel von mir, ich glaube, das mal.
Voll.
So ist immer alles von dir, gell?
Aber ja. Mal.
Ja. Es ist noch, das ist so ein Netflix-Special vom Neil Brennan. Seht ihr der Dave Chappelle was schon, oder? Das haben wir schon da.
Ja, ja. Also ich habe ihn nie wirklich, weißt
du. Ja, ja. Aber er hat ja früher so eine Chappelle-Show gehabt.
Ja.
Genau. Und Neil Brennan ist so Teil vom Writers-Team gewesen. So.
Okay.
Ja, genau. Und der hat früher ist eigentlich mehr so Regisseur und Writer gewesen. Also, wie nennt man das? Was ist Writer auf Deutsch? Autor.
Autor, ja.
Genau. Er war mehr Autor gewesen von den ganzen Sachen. Aber er hat dann so jetzt zunehmend eigentlich immer mehr so Stand-up-Comedy gemacht.
Mhm.
Und ich finde ihn recht cool. Er ist so mega so ein dünner, grosser irgendwie und geht so sehr offensiv mit dem Thema Depression um.
Mhm.
Und ist auch irgendwie so, also er ist immer wieder ein Psychiker, aber ist so famously nicht verheiratet und geht so recht offensiv mit dem Thema um, irgendwie so ein sehr introspektiver Mensch, aber hat so ein bisschen sarkastischer Blick auf sich selber vor allem auch irgendwie,
ja.
Was ich sehr erfrischend gefunden habe. Und sein neuestes Special, das ich wirklich empfehlenswert finde, das ist ja auf Netflix, heißt Blocks.
Mhm.
Und ich will jetzt nicht viel vorwegnehmen, aber die Blocks sind so klein, seine Issues quasi, die er hat. Und dazu gibt es aber auch einen Podcast, wo er jetzt gelauncht hat, quasi, wo er so mit so anderen Comedians, unter anderem mit dem David Letterman, wo ja so Stand-up, nicht Stand-up, so Late-Night-Legende ist und so, hat recht coole Gäste und diskutiert auch so ein bisschen ihre Blogs quasi. Also was sind so ihre Issues? Und das finde ich ein sehr gelungener Podcast. Ich hätte gerne so Stand-up-Comedy-Podcast. Und das ist aber einer, wo einerseits recht lustig ist, aber es wird auch immer sehr ernst. So. Also es ist so ist eine gute Mischung von den beiden. Von dem her kann ich die beiden Sachen auf jeden Fall empfehlen. Cool. Das ist mega cool.
Mhm, mh.
Was übermorgen rauskommt, ist das neue Stand-Up-Comedy-Special von John Mulaney und ich bin so mega Fan von ihm.
Auf Netflix.
Auf Netflix, genau, das kommt ein Dienstag raus. Da habe ich auch schon abgemacht, um das zu schauen. Also da freue ich mich extrem. Also John Mulaney ist eher einer von meinen Lieblings-Stand-Up-Comedians. Ich habe das Gefühl, der könnte dir sehr gut gefallen.
Mhm.
Und er hat Der hat früher schon mal das Alkoholproblem gehabt und das Drogenproblem und scheinbar hat er das quasi überwunden gehabt. Mhm. Hat aber vor so ein, zwei Jahren relativ öffentliche Meltdown gehabt, so ein bisschen mit Intervention.
Das ist auch so typisch, oder? Für so Stand-up-Leute, dass sie alle irgendwie einfach irgendeinen Schaden
müssen. Ja, die haben alle einen Schaden, ja.
Sonst funktioniert es irgendwie nicht.
Ja, ja.
Kann man nicht lustig sein,
wenn ja,
Schaden
ja.
hat.
Ja, das sagen aber viel selber von sich. Also ja. Das ist so, ja. Und ja. Der John Mulaney, in dem Special geht es halt auch so ein bisschen um sein Drogenproblem und genau.
Okay.
So, darum bin ich sehr gespannt auf das. Genau, cool. Baby J. Auf das freue ich mich da dann nächstes Mal berichten davon. Nice. Genau, da bin ich noch im Film von Steven Spielberg, Fablemans. Da geht es um sein eigenes Leben. Genau, wie er aufgewachsen ist. So, also, das ist schon ein bisschen fiktionalisiert, aber es ist sehr viel Wahres dahinter. Und der Film habe ich sehr schön gefunden, irgendwie. Das okay. geht recht lang, aber ist so sehr halt, ja, Spielberg-mäßig. Ein Stück weit, quasi so ein bisschen. Aber das war aber sein eigenes Leben, was halt schon.
Eben, ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Action.
Nein, es ist schon nicht. Also, die Story ist schon irgendwie spannend, aber es ist jetzt nicht so ein krasser Actionfilm oder so. Es ist wirklich so eine Art was Biografisches, ja. Mhm. Aber sehr schön gemacht, habe ich gefunden. Also so, ja, von der Machart her. Soll ich gerade noch fertig machen, dann
dir überlegen? Claro.
Ja. Da hast du eh schon noch aufgeschrieben gehabt, aber. Everything, Everywhere, All at Once.
Ja.
Hast du ja so ein bisschen mitbekommen, dass der recht viele Oscars gewonnen hat, oder?
Ja.
Ich habe den letztes Jahr schon geschaut. Ja. Haben damals schon geil gefunden, ich glaube, aber haben einfach vergessen, es da erwähnen. Weil der Hazel Brugger damals sogar empfohlen hat. Und jetzt ist der aber aufgrund von Oscars und weiß nicht was alles, ist der nochmal in den Kinos gezeigt worden. Mhm. Und mit einer guten Freund von mir bin ich da schauen gegangen. Stefan, den ich da vorher schon erwähnt habe. Mit ihm zusammen bin ich, wir haben das Kino wollen und dann ist eigentlich nichts Gescheites gelaufen, außer der so ein bisschen. Dann habe ich gefunden, hey, ich gehe nochmal so. Und der ist auch beim zweiten Mal schauen, einfach noch geil. Also das ist so, das würde ich dir echt empfehlen. Wenn der noch irgendwo im Kino läuft bei dir, schau der im Kino. Ich finde, der muss schon so ein bisschen im Kino schauen. Also wäre so ein bisschen meine Empfehlung.
Okay.
Ja, genau. So weit zu mir.
Weil da ist eben, findet nicht auf Netflix statt, das heißt, findet nicht statt.
Ja.
Ja. Gibt es da sonst irgendwo bei einem Streaming-Ding oder ist das so?
Mal, da findest du sicher.
Okay. Also, ja, anyway.
Also, man kann es sicher auch so schauen, aber ich finde so, das ist so ein Film, da musst halt wirklich einfach das Handy weglegen.
Ja, ja.
Und so, du musst dich so ein bisschen auf der, wenn der so ein bisschen nebenher schaust, findest du so, what the fuck. Also, du musst dich so ein bisschen auf das Spektakel auch einlassen in dem Film.
Ja. Ja, so ähnlich ist ja auch All Quiet on the Western Front.
Da habe ich nicht geschaut.
Musst du schauen?
Ja.
Schaust du? Ausgezeichnet. Man braucht effektiv Netflix, um einen Oscar-würdigen deutschen Film produzieren.
Ja.
Offensichtlich. Ja. Das ist so ein bisschen das Fazit von dem.
Ja.
Aber es ist wirklich mega gut. Also,
okay.
Ich glaube, sie haben Oscar bekommen für den Sound.
Okay. Der
Sound ist mega krass, ja.
Ja.
Also wirklich so beeindruckend. Das ist so ein Thema, wo das vergiss ich nicht mehr.
Okay.
Also es ist so, hat so von dem her so, keine Ahnung, sagst du einen Gravity-Charakter.
Ah,
so,
ja, ja.
Weißt du, so von
Sound,
vom Sound, ja. Und auch mega gut geschauspielert. Und also es ist mit so einem jungen deutschen Schauspieler, den ich nicht kennt habe vorher, wo offenbar recht am Abgehen ist, also so rechtes Talent. und es ist halt wieder mal im Westen nichts Neues, so einfach neu verfilmt.
Ja.
Aber halt, es ist halt auch eine krasse Story.
Ja.
So, Erster Weltkrieg.
Das ist der erste.
Okay. Es ist eben lustig, weil der andere Film, den ich da drauf habe, 1917, das ist ja auch Erster Weltkrieg.
Ja, beides der erste.
Ich weiß nicht, warum das. Und es ist ja beides irgendwie jetzt rausgekommen. So.
Nein!
Gibt es 1917 schon länger?
Der ist schon vor zwei Jahren rausgekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Weil den habe ich vor zwei Jahren im Kino
gelesen. Okay,
in
dem Fall. Ja, also vielleicht ist er einfach auf Netflix neu, das könnte noch sein.
Ja.
Weil ich habe ihn natürlich jetzt erst gesehen. Ja, du hast recht, ja.
2019,
oder?
Das hat 2019 sogar.
2019.
Ja, also ich glaube doch schon vier Jahre alt.
Ja, genau. Das ist ein britischer Film, wo auch so eben Erster Weltkrieg und es geht so um Genau, einer muss so eine Nachricht überbringen in einer anderen Einheit.
Der behauptet, ich habe den sogar auch schon geplagt.
Ja. Ja. Ah, okay, kann sein.
Ja, ja.
Ja, anyway.
Also nicht das, erzähl nochmal kurz, ich will dich nicht unterbrechen.
Nein, ist schon gut. Ich wollte jetzt auch nicht spoilern oder so.
Ja, ja.
Ist halt auch so Kriegestoff.
Ja.
Ist das Fazit irgendwie.
Also man muss dazu...
Und hart und heftig so, oder?
Man muss dazu sagen, ja. Es ist eigentlich mehr oder weniger alles in einem...
Ah ja, also das ist mega beeindruckend
genau.
An dem.
Ja.
Es tut zumindest so,
ja,
als wäre alles ein Take, also alles eine Kamerafahrt
ja.
Kontinuierlich durch,
ja.
Durch den ganzen Film.
Was aber oft auch so ist. Also es sind sehr, sehr, sehr lange Schnitte.
Ich glaube daran, dass es gewisse Sachen, du sicher mehrere Minuten am Stück...
Ja. Sie haben teilweise getrickst, aber...
Ja, ja. Muss ich auch.
Ja, ja, aber...
Das ist ja nicht machbar.
Nein.
Gerade bei so einem Film.
Ja, ja.
Also, das ist Wahnsinn, was dort alles passiert. Das ist
unglaublich.
Also, du hast ja heftige Kampf-Action-Szenen und so weiter. Ja.
Wo andere ständig cutten würden.
Genau.
Oder, und die haben einfach einmal draufgehalten. Das ist voll. Schon
das richtig ist schon, krass. Das ist heftig,
ja.
Das ist wirklich geil.
Ja.
Genau. Ich finde es so lustig, dass da... Wenn du auf Netflix den anschaust... Dann ist einfach so in der Title Card, also das Bild, das du siehst vom Film, ist einfach der Cucumber Patch dort. Dabei hat der fast keine Rolle in dem
Film. Yeah.
Das ist so, der kommt fast nicht vor.
Ja, was heißt, es gibt ja 30 Covers und sie haben auch das für dich ausgewählt.
Vielleicht, ja, wahrscheinlich.
Weil du den Film schaust.
Ja, weil ich einfach den gut finde, oder was?
Vielleicht, ja.
Nicht unbedingt, aber.
Nicht.
Der ist okay.
Ja, aber sie haben einfach, sie wählen eh Covers aus, wo sie davon ausgehen, dass du draufklickst.
Also, ich habe gehört, dass das so sieht, ja.
Ja.
Ja, voll.
Von dem her. Ja, aber der ist schon, kann ich auch sehr empfehlen.
Ja, das ist wirklich sehr cool.
Der ist schon im Kino, habe ich das Gefühl gehabt, der nochmal Wumms gehabt.
Ja. So. Ist natürlich auch eine harte Kost, aber.
Ja, ist happige Kost, ja.
Aber. Muss man machen.
Ja, also ist es nicht extrem. Es ist nicht,
nein,
es ist nicht super blutig.
Ich finde Beti nicht so heftig,
ja.
Muss ich sagen. Also,
ja, ja.
Ist schlimm,
es ist nicht blutig, aber also schon auch, aber nicht.
Ja.
Es ist jetzt nicht so.
Also bei All Quiet on the Western Front sieht man schon, wie einer, also siehst du es nicht wirklich, aber
ja.
Einer wird vom Panzer überfahren, oder? Das ist schon nicht so schön.
Nein, ja.
Ja. Das ist etwas Schlimmste, was passiert, ehrlich gesagt. So.
Ja, bei 1917 ist es nicht so, dass extrem viel Blut sind.
Nein, also. Das stimmt.
Es ist mehr psychologisch härter.
Genau, so ja, voll.
Ja.
Aber es ist wirklich so, Beti bringen es mega, die Sinnlosigkeit vom Ganzen
über. Oh, ja.
So. Das ist halt
wirklich härter. Ja. Hast du eigentlich den Nolan-Film geschaut über den Krieg? Da geht es aber um Normandie und so. Das muss ich noch kurz, da habe ich sicher schon erwähnt.
Zweiter Weltkrieg.
Ja, Zweiter Weltkrieg. Lass mich kurz... Schauen, wie das war, weil der...
Dunkirk. Ja, den habe ich auch
gesehen. Hast du den geschaut?
Ja, aber schon lange her.
Okay, weil ich finde, der zeigt auch noch sehr schön die Sinnlosigkeit von dem ganzen Bullshit. Also so...
Mhm.
Ja.
Ja. Ich bin gespannt, was es irgendwann für Filme gibt über den Russland-Ukraine-Krieg.
Ja, da gibt es garantiert auch noch einen. Gibt es
garantiert etwas, irgendwann.
Ja.
Ja. Und on that happy note...
Ja, oh nein.
Wünschen wir euch allen einen schönen Frühling.
Ja.
Ja.
Nein. So kann man ein Ende.
Wolltest du noch etwas anderes sagen?
Nein, ich weiß auch nicht, was ich sagen will. Aber, weiß ich auch nicht. Nein, ich hoffe, wir haben wieder mal noch Gäste, wir wollen noch mal was diskutieren.
Voll, ja.
Aber es gibt ein paar Leute, die wir wieder mal einladen könnten, finde ich. Ja.
Und solche, die wir schon länger mal einladen sollten und noch nie da gewesen sind.
Das stimmt.
Ich fange gerade jemanden ein.
Okay.
Jemand bestimmt.
Das kann man ja off-air noch besprechen. Ja,
können wir machen.
Sehr gut.
Gut.
Ja.
Zwei Leute fahren wir ein. Jetzt gerade. Anyway.
Ja. Sehr gut. Also, danke vielmals für die Aufmerksamkeit.
Jawohl.
Und bis zum nächsten Mal.
Und bis dann.
Ade.